51 Ausgaben Rumble Pack und keine davon habe ich dieses Intro bereut. Es ist immer noch so krass, ich krieg immer noch so Bock und muss einfach nochmal sagen, da habe ich einen geilen Job gemacht. Ich, Max Nikolas Maria von Nachtsheim, hier in der 51. Ausgabe Rumble Pack, wenn Gina Wild mit Farben spielt. Und ich begrüße meine zwei wunderbaren Co-Moderatoren. Auf der einen Seite Tim Hielscher natürlich.
Danke, bescheidener Max.
Sehr gerne, dafür bin ich da. Und natürlich Julian Laschewski, aka, habe ich noch einen absurden Witz, den ich machen kann? Nein, denn ich habe sie alle verblasen.
Ja, hallo, wunderschönen guten Tag.
Toll. Es ist Sonntag, es ist ein bisschen wärmliche Sommerstimmung. Die Gamescom steht kurz vor der Tür. Das heißt, wir werden wieder wahrscheinlich irgendwo betrunken auf einem Boot podcasten.
Bitte.
Das wird toll. Und ja, es stellt sich natürlich in diesem großen Sommerloch die Frage, wie geht's euch? Tim.
Hallo Max.
Hallo Tim.
Ich bin ein bisschen müde. Wir nehmen gerade mitten in der Nacht auf quasi, also sonntags, nachts.
5:01 mittags.
Ja. Ja, das sage ich doch. Nee, ich war gestern mit Freunden am See. Also ein Kumpel von mir hat ein Haus, also die Eltern haben irgendwie ein Haus am See. Und das, ich dachte halt so, ja, so da ist halt irgendwo ein See. Aber das ist halt wirklich direkt am See. Und das ist so krass, wenn du da so sitzt und am Feuer, also da war auch so eine Art Feuerstelle. Ich weiß gar nicht, wie man das genau nennt.
So das klingt Schale, aber so als wie so ein Horrorfilm.
Der ja, pass auf, es waren nämlich keine Mädels da. Es war so eine richtige Schwanzparade. Und wir haben auch so schön Whisky und Tequila getrunken und Zigarre geraucht. Und dann habe ich noch so gesagt, so, ey, zum Glück sind keine dickbusigen Mädels da, weil sonst wäre das so das Horrorszenario überhaupt. Und ich habe auch vor kurzem ja noch das immer wieder gerne das Freitag der 13. Spiel gespielt, was Jules ja auch getestet hat für uns. Und das wäre dann echt so. Da wäre irgendwann jemand aufgetaucht, hätte uns alle abgestochen. Und ich saß halt auch direkt neben dem See. Also ich hätte so in den See reingreifen können. So nah war das dran. Ich habe auch so gedacht, da kommt gleich ein Hai raus oder so. Das ist irgendwie mega geil, aber auch irgendwie mega unheimlich. So ein Haus direkt an so einem See. War aber schön.
Voll krass, dass sie sowas haben. Aber ist das dann so selbstgebautes Hütchen so? Also hat das so einen Selfmade-Charakter oder ist das schon so ein krasses Haus?
Also ich könnte darin wohnen. Also ich habe ja nicht die höchsten Ansprüche so an Häuser oder an Wohnungen. Ich finde es schon, ich habe eine schöne Wohnung, aber
ja, du brauchst so eine Stromflatrate mit so einer Karte, weißt du?
Ja, so ein Prepaid-Stromzähler.
Ja, das wäre mega.
Ja, also es gibt Leute, die wohnen viel schlechter, also in einem Haus. Es ist schon echt geil, wenn man das da hat. Ich glaube, da gibt es kein Internet. So, das ist so das Einzige, warum ich da nicht leben könnte. Aber hey, das ist schon was Geiles, was ganz Feines, wenn man sowas hat.
Oh, kein Internet.
Ja.
Keine Hurensöhne, schade.
Ja gut, dafür ist es geil, da hast du recht. Also, glaube ich, manchmal ist es echt gut. Ich mache auch voll auf den Flugzeugmodus an. Einfach nur, damit das Handy das Maul hält, damit alle Leute sich ficken können.
Das muss man sich viel öfter angewöhnen.
Ist echt so. Man ist halt schon süchtig, ne? Man guckt halt immer so, sind da irgendwelche neue Nachrichten oder so. Ist echt schlimm, ist wie so ein Gift.
Vor allem, wenn du so länger unterwegs bist, du machst halt auch was, wo du nicht so viel am Handy bist, dann fällt dir auch mal auf, wie lange so ein iPhone-Akku eigentlich schon halten kann. Also ich war gestern 8 oder 9 Stunden unterwegs und habe einfach nichts am Handy gemacht. So. Und ich kam heim, es war einfach noch genauso grün wie am Anfang. Da war ich so, krass, ey.
Also, ne? Faszinierend. Ja, und ich finde, bei mir ist es immer so, die Leute riechen das, wenn ich gerade überhaupt keine Zeit habe und überhaupt keinen Bock. Dann kommen sie immer alle auf einmal mit allen Anfragen. So. Weil dann kommt der Kotter an und will noch einen Einspieler haben. Ne? Und ich dachte, ich wäre was Besonderes, aber ihr beiden Idioten habt auch einen gemacht. Und die ganze Zeit wollen Leute irgendwas, aber immer dann, wenn man am wenigsten Zeit und Bock hat, so. Und Leute auch immer so mit Termin jetzt noch vor der Gamescom. Ich sag, ey, vor der Gamescom gar nichts mehr. Ich hab keinen Bock. Naja, toll. Aber ansonsten ist alles cool. Jules wird wahrscheinlich gleich vom Anytime Late Night Event erzählen. Ich wollte noch erzählen, dass ich danach noch mit Oleg und ein paar lieben Leuten, sehr lieben Menschen, im Meltdown heißt es, glaube ich, ne? Diese E-Sports-Bar ist das ja.
Ja.
Von der ich schon viel gehört hatte, aber hab mir das nicht so vorstellen können, dass dieses Konzept funktioniert. Das ist nämlich so, dass da Gaming, also es läuft halt wie in einer normalen Sports-Bar, halt laufen Fernseher und da läuft aber halt so E-Sports und League of Legends und so weiter. Und du kannst halt auch ständig überall dir, also ständig hast du die Gelegenheit, wenn du da durchgehst, zu zocken. Also da gibt's, kannst du Street Fighter spielen auf der PlayStation, Tekken, du kannst auch Retro-Games spielen, richtig geil, Super Nintendo, Mario Kart, richtig mit Modul und so, da holst du das Modul an der Bar quasi gegen Pfand, so deinen Ausweis oder so. Und es kostet auch nichts und das ist einfach so geil, das hat so gut funktioniert, ich war echt begeistert, also hätte ich mir nicht so vorgestellt. Es war eine tolle Stimmung da drin, Es war nicht zu voll, aber auch nicht zu leer. Bequeme Plätze, es war nicht dreckig. Die Leute hatten Bock und gute Laune, es waren keine Spasten da. Sehr angenehm. Also der Bram war da, der ist da wohl öfter, der habe ich mir sagen lassen, der ist der Stammgast. Es war noch so witzig, weil ich habe den gesehen und dann sagte ich noch so, ach, der holt sich hier bestimmt die ganzen Fangirls, die PeteSweet-Fangirls, so, ne? Das ist bestimmt so seine Quelle hier. Und dann stand neben oder nicht weit entfernt von mir so ein Mädel, die hatte ein Dark Souls-Shirt an. Ich hatte ja auch das Dark Souls-Shirt an, was Max mir mal geschenkt hat beim Weihnachtsevent, was ich sehr liebe. Und dann sagte ich zu dem Mädel so, ey, cool, geiles Shirt so, Dark Souls, geil, irgend sowas in die Richtung. Und dann dachte sie anscheinend, dass ich sie anmachen will, war wirklich nicht, fand wirklich nur das Shirt geil. Und sagte sie, ja, ich suche gerade meinen Freund. So, das kennt ihr ja, ne? So.
Das kenne ich tatsächlich leider zu Genüge, sowas, ja.
So, und dann sag ich so, ja, wie sieht der denn aus? Ne? Ich kann dir helfen, ich bin ja ein bisschen größer, ich kann da rüber weggucken. Und dann sagte sie, wie aus der Pistole geschossen, so als wenn sie es schon tausendmal gesagt hat, mein Freund ist Dennis Bram von PeteSweet. Und ich hatte halt kurz vorher noch diesen Satz gebracht, so von wegen, ja, da holte ich hier die ganzen Fangirls so zum Vernaschen. So, hat sie zum Glück nicht gehört. Und hab dann auch ihn noch getroffen und so. Und das, ja, wie gesagt, war sehr schön dort.
Ah, ja. Ich war ja auch vor letzten Monat dort, falls ihr euch entsinnt, habe ich auch kurz von erzählt gehabt, habe ich auch dann ein, zwei Hörer auch getroffen. Das ist wirklich ein sehr cooles Konzept und sehr schade. Ich weiß nicht, hast du in Bremen sowas?
Nein, natürlich nicht.
Und für mich ist da auch eine Stunde Fahrt, da lohnt sich das dann nicht. Besonders, ja. Bin ja nie jemand, der dann so mega lange bei sowas bleibt. Aber
auf jeden Fall, du bist ja sonst so der Bar-Typ, ne? Du bist ja sonst immer gern so, hast Bock auf sowas, ne? Also das
ja, mega. Jeden Freitagabend sitze ich hier in meiner Stammbar am Okidoki, besauf mich, esse Pizza um 3 Uhr morgens, das Übliche.
Aber jetzt mal ganz im Ernst, solche Institutionen, wie dieses Meltdown, ich würde also sowas, ne? Ich bin ja auch gerade wirklich am Überlegen, was so der Next Step ist. Und eigentlich, so, also zum Beispiel, es gibt jetzt diese Otaku-Lounge in Saarbrücken, wo halt, das ist so einer von unseren Retro-Händlern, mit dem wir viel auch arbeiten, der Christian, der hat sich halt verschiedene Retro-Automaten aus Japan gekauft. Da hatten wir auch, man hat es auf den Links gesehen, auf der letzten Kollektion, diese Freedom Fighter-Kollektion. Mhm. Da haben wir da das Fotoshooting drin gemacht, also wo die Alte halt auch von den Automaten sitzt und ja, genau. Vor diesen Ecken, wo halt diese kleinen Fernseher stehen mit Super Nintendos und sowas und japanischen Spielen, wo du halt zocken kannst. Und ich finde so dieses, also es gibt so nichts Cooles, was so, oder wenig Cooles in Deutschland, was so eine Gaming-Affinität hat, aber die real ist, also die nicht so dieses Elbenwald-Gehabe irgendwie verkörpert, sondern irgendwie schon so reales Nerdtum, real Retro und so. So vielleicht auch so ein bisschen Flohmarkt mit drin hat, also ein bisschen so gebraucht, kuschelmuschelig. Coole Automaten, eine gute Bar, gute Snacks, gutes Essen, normale Leute. Hey, sowas, ne? Ja. Das wäre so krass, mein Traum, weil ich finde das so. Oh Gott, jetzt habe ich so viel ausgeplaudert, aber jetzt kommt irgendein Spaß wieder auf die Idee, macht, oh, hab ich wieder Geld, dann machst du halt mal Shisha-Kneipe zu und mach das. Aber es gibt halt so wenig cooles Zeug, was in so eine Richtung geht. Und ich glaube gerade so, und das merkt man ja auch so an diesen ganzen, das merkt man auch in diesen Autokinogruppe oder generell an diesem ganzen Nukuversum-Publikum, so die sind in ihren Kreisen funktionieren die so krass. Und fühlen die sich halt krass wohl und sowas. Und für sowas gibt es viel zu wenig Plattformen. Also viel zu wenig Plattformen. Und wenn es sie gibt, dann sind die immer so. Also, ne, weißt du, was ich meine, dieses Elbenwald-Nerdtum
kommt ja, also so dieses durch. Zu stark kommerzialisierte und unsympathische, so
schon. Ja, dieses Big Bangige halt, so.
Mhm. Ja, das ist halt das Ding, ne, weil in Amerika ist das ja wirklich eine ganz normale Plattform, gibt's ganz viele Etablissements, die genau das machen, was auch das Meltdown macht. Und wenn es hier nach Deutschland kommt, dann genau, was du gerade sagst, dann versuchen sie das alles so zu kommerzialisieren und auf die Big Bang Theory-Schiene zu gehen, denn darauf stehen ja hierzulande irgendwie alle, weil das ja eines der beliebtesten Serien ist. Anstatt sich wirklich wie das Meltdown einfach dieses amerikanische Vorbild zu nehmen und genau solche weitere Institutionen zu eröffnen. Aber das passiert ja anscheinend nicht wirklich. Leider. Aber
voll oft kriegt man ja auch so von so Leuten was geschickt. Also, hey, guck mal, das würde dir voll gut gefallen, weil die hängt ein Star Wars Plakat. Nein, das gefällt mir nicht, weil da nur ein Star Wars Plakat hängt. So. In jeder Drecks-Assi-Bude hängt inzwischen ein Star Wars Plakat. Hör auf, dich als Nerd zu bezeichnen, weil du. Also, oh, generell dieses Wort Nerd. Aber keine Ahnung, das ist halt erstmal wieder bei dieser großen Diskussion, was nervt an den ganzen Scheiße und diese ganze Kackkultur und diese ganzen Mongo-Influencer. Keine Ahnung. Ich glaube, dass da eigentlich noch voll viel Potenzial ist so für Realness. Aber
ja, so quasi die Autokinogruppe in real, also in live. So, weißt du, so unter seinesgleichen fühlen und einfach so
Ja. Ey, wenn ich könnte, ich würde sofort so Nerdy Turdy Gang Café aufmachen. Ganz ehrlich, ey, keiner wird es geiler machen als ich. Die können sich alle ficken. Ich würde es so krass machen.
Ey, also Trailer Park, weißt du, haben so ein, haben ja auch eine Bar, wo überall, wo überall Koks rumliegt, so, und wo der Kellner halt auch einfach mal sich einfach die Nase wegkokst. Aber, dann kann man das auch sowas machen. Ja, das ist wirklich so. Ein Kumpel von mir war da und das, die wurden irgendwie die Stunde lang nicht bedient, weil er die ganze Zeit gekokst hat, so. Und überall, so, überall liegt das Zeug, so. Oder es war einfach jemand da und hat Mehl geliefert oder so, weil die gerne backen im Backstage, keine Ahnung. Okay, aber überall weißes Pulver.
Okay,
ja. Ach so, und man kann mit Blowjob bezahlen, so, das, auf der Karte steht es drauf. Also du kannst halt, ich glaube nicht EC, du kannst bar bezahlen oder mit einem Blowjob. Steht explizit auf der Karte. Finde ich auch gut. Ich würde da arbeiten.
Grüße an Basti an dieser Stelle. Nun gut, weg von solchen solchen Kneipenideen, die wir irgendwann mal aufmachen werden. Hin zu Julian. Julian, du hast einen Abend hinter dir, der dir wichtig war. Erzähl doch nochmal für alle, die nicht da waren, was das überhaupt war, weil viele, hatte ich das Gefühl, haben das gar nicht mitbekommen. Und generell, wie es sich jetzt eine Woche später für dich so anfühlt.
Ja, hallo Max.
Hallo Tim.
Hallo Julian.
Hallo.
Der Abend war sehr gelungen, meines Erachtens nach. Ich fand es sehr schön, insbesondere für den ersten Auftritt, behaupte ich, ist eigentlich fast alles glatt gelaufen, außer dass wir irgendwie ziemlich durchgehechtet sind durch das Programm. Also der Dominik und ich haben es übrigens gemacht, das habe ich jetzt noch gar nicht erwähnt, der Kollege Dominik Hammes und ich. Ihr seid ja auch ab November, ich hoffe, das sage ich jetzt nicht falsch, wieder auf Nukulatur. Da kann man ihn auch sehen. Und ja, so eigentlich wirklich toll gewesen. Ich finde, das Publikum war wirklich sehr herzlich und sehr lieb, aber das kommt ja wirklich von dem, was du auch gerade schon gesagt hast, Max, eben diese quasi diese Autokinogruppe, diese Lukuversumsgruppe, so, die wissen, was die quasi bei uns zu erwarten haben, wir wissen, was wir an denen haben, und ich denke, das ist dann immer ein sehr großer Faktor, warum sowas eigentlich so gelingt und so viel Spaß macht, weil da einfach Menschen sitzen, die das zu schätzen wissen, was wir eigentlich da ja, machen. Nicht im Sinne von, das machen wir alles für euch, oder im Sinne von, da guckt man, was wir auf die Beine gestellt haben, sondern wirklich, wir sind alle auf einer Ebene und können uns gegenseitig damit bespaßen. Das ist halt wirklich sehr schön. Hm. Wie schon erwähnt, wir sind leider ein bisschen durch den Kram gehechtet, hatten uns vorher so eine Zeittabelle gemacht, in der wir gesagt haben, okay, um 8 Uhr läuft das erste Hörspielelement, was eben, wer die Anytime Late Night eventuell hört, kennt, dass wir immer wieder mal selber Hörspielelemente einbauen, beispielsweise, dass wir durch die Batcave gehen oder an einer Baustelle vorbei. Das macht immer der Dominik sehr schön, der holt sich dann immer die Sounds dafür, kauft sich immer so Soundpakete aus dem Netz dafür. Und baut die dann eben ein mit verschiedenen Einspielern, auch noch eventuell von anderen Menschen. Damit hat das dann halt begonnen. Dann hat uns Tobi/Kratos angesagt. Wenig später hatten wir den ersten Guest in Form von Severin. Später warst du auch noch auf der Bühne, Max. Und also wirklich so würde ich behaupten, wirklich sehr gelungen, sehr spaßig. Zum Glück auch sehr, sehr viel positives Feedback oder beziehungsweise für den Abend an sich nur positives Feedback bekommen. Wir haben ja im Vorfeld, Dominik und ich beide, uns mal an Stand-Up probiert, da das ja so dieses typisch amerikanische Modell ist, dass jede Show eigentlich immer am Anfang mit 10 Minuten Stand-Up beginnt. Das haben Dominik und ich dann auch im Wechsel gemacht. Übrigens Warm-Up, das war sehr schön, war von Stefan Tietze, den man zum Beispiel vom Podcast UFO kennen könnte, macht auch, ich glaube, Antenne Alderaan heißt es. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches. Das ist eben dieser Star Wars Podcast, den er macht. Arbeitet für die Bild- und Tonfabrik, für Gute Arbeit Originals und sowas. Also wirklich auch jemand, der da richtig krass drin ist, hat auch ein wunderschönes Warm-up gemacht mit sehr, sehr lustigen Witzen, die ich, soweit ich weiß, leider nicht erwähnen darf. Dann, das soll alles ein bisschen husch-husch bleiben, weil er das immer wieder mal, weil er das halt noch nicht quasi großartig veröffentlichen möchte. Deswegen gehe ich hier jetzt nicht weiter drauf ein. Die haben da wirklich sehr, sehr gut gemacht. Also ich habe sehr, weil das waren sehr schöne, sehr herzliche Witze. Danach habe ich dann mein Stand-up gemacht. Da war ich dann auch doch sehr froh, da endlich mal so eine in Anführungszeichen größere Bühne, ein größeres Publikum zu haben, bei dem ich auch wusste, dass halbwegs, also dass sie mich kennen, aber dass sie halbwegs mehr oder weniger das ein oder andere erwarten. Beispielsweise habe ich das mit einer Nummer eröffnet, die ich tatsächlich nur für diesen Abend dann gemacht hatte, weil ich halt wusste, jeder erwartet einen scheiß Hitlerwitz von mir, weil ich in irgendeiner Form, warum auch immer, komischerweise diese dieses Bild alle von mir haben, dass ich super gerne Hitlerwitze raushaue. Also ganz wollte
komisch.
Ganz komisch, oder? Und deswegen wollte ich das Publikum auch nicht enttäuschen.
Das Publikum.
Habe dann damit angefangen. Das Publikum, die Leute, die da saßen.
Ja, nee, ich habe Publikum verstanden und habe mir das vorgestellt, wie Jules so dreckig grinst, wenn vor ihm die ganzen Mädels mit ihren offenen Brüsten da so sind, so, weißt du, mit so Trachten und so. Das würde zu dir passen.
Jetzt stelle ich mir gerade was ganz anderes vor, wenn da so ganz viele Brüste einfach nur sind. Das ist auch. Nun gut.
Das war mal bei, ganz kurz, das war mal bei Drawn Together so, dass irgendwie Captain Hero die Vergangenheit so geändert hat, dass in der Zukunft alles aus Titten war. und dann kamen die so rein, alle aus Titten und so, Brüste, Brüste, Brüste. Ja, ist ja richtiger Hurensohn-Humor, ja.
Da muss ich auch gerade an die South Park-Folge Major Boobage denken, wenn Kenny sich von Katzen ins Gesicht pissen lässt, ja. Um in dieser Heavy-Metal-Welt zu sein, wo einfach alle riesengroße Titten haben, selbst die Kerle.
Stimmt, ja.
Und auch alles aus Brüsten besteht.
Das ist auch sehr geil, ja.
Ja. Nee, aber das habe ich mir zu dem Zeitpunkt nicht vorgestellt an dem Abend, sondern eben, ne, wie gesagt, das für das Publikum, keine Ahnung, ich habe den Gang ein bisschen verloren. War sehr spaßig. Ich habe auch die ersten 5 Minuten damals online auf YouTube gestellt, öffentlich. Dann kann man sich da auch mal ein Bild von machen. Da war ich froh, dass es auch zum größten Teil positiv ankam. Ich habe per Facebook 2 Nachrichten bekommen von Leuten, denen das nicht so gut gefallen hat. Aber insgesamt, glaube ich, war das doch sehr gelungen. Habe mich auch sehr gefreut. Der Stefan kam auch einmal auf mich zu, meinte, ich hoffe, ich darf das jetzt einfach so sagen, aber ich denke schon. Also er hat mich auch dafür gelobt und meinte, dass das schon krass ist, gerade vom Handwerklichen, dass das um einiges besser sei, als das, was er manchmal da jobbedingt sieht. Und das war dann wirklich so, das hat dann den Abend so für mich so rund gemacht, weil ich dann wusste, okay, den Kram verfolge ich jetzt doch weiter. Aber für mich war das so ein bisschen so eine Art Paradebeispiel, bei dem ich dann für mich gesagt habe, wenn ich jetzt merke, so das kommt nicht so gut an oder die Leute können auch nicht so viel anfangen, weil sie denken irgendwie, ich mache das komisch, ich mache das gezwungen oder sowas, dann lasse ich das lieber. Aber so insgesamt würde ich sagen, für mich persönlich habe ich das als Erfolg verbucht und war dann doch sehr schön. Ich glaube, dem Kollege Dominik geht es genauso. Dazu wird er bestimmt entweder Nukular, ich weiß nicht, hat er vielleicht was in Nukular dazu erzählt? Wenn nicht, würde er noch was in Anytime dazu erzählen, wie er sein eigenes Stand-Up wahrgenommen hat. Der ganze Abend wird auch noch, das hat er gesagt, den schneidet er auch noch weitestgehend zusammen, weil wir haben da mehrere Tonspuren bekommen, weil du hast uns da was so lieb, hast uns das Zoom ausgeliehen, Max. Das hat ja unter anderem jeweils unsere Tonspur abgegriffen, also die vom Dominik, die von mir und aber auch vom Publikum. Und er macht daraus halt so ein Ganzes, damit auch diese Atmosphäre nochmal da drin ist und so ein Kram. Aber ich merke gerade, Max, wie wird dir so als Gast auf der Bühne da gefallen? Was würdest du sagen? War das gut soweit oder haben da auch noch so dir noch so ein paar Fragen oder ähnliches gefehlt? Wir hatten sogar ein bisschen was aufgeschrieben, aber irgendwie sind wir am Ende nicht dazu gekommen, die Fragen zu stellen.
Ja, ihr wart ja auch nur 3,5 Stunden früher durch, als ihr wolltet. So.
Ja, sag ich ja.
Zeit mehr, so. Das Nerdquiz war okay. Das hätte man sich wahrscheinlich schenken können.
Ja, weil das kam super an, dieses Nerd-Attack-Spiel. Besonders das Ding war, die Idee ist auf meinem Mist gewachsen. Ich hätte mich richtig drauf gefreut, weil ich dachte mir so, ja, wir können uns jetzt diese Fragen an den Kopf werfen und dann irgendwie so daraus so ein
Hin und Her machen. Die konstruktive Kritik dazu wäre gewesen, stell Fragen, die so nicht beantwortbar sind, dass die Antworten kreativ und lustig sein sollen. Das war eigentlich das, was ich gedacht hätte, was passiert. So, dass die Fragen halt eigentlich unbeantwortbar sind. Also, dass es einfach darauf keine Lösung gibt. So, und da muss man halt sich was ausdenken. So. Und deswegen habe ich auch am Anfang so mit dem Bienengeräusch und sowas, weil das war ja dann schon so eine Richtung. So wie diesen, welches Geräusch.
Vom Laserschwert, wie sie das damals genau gemacht haben, genau, das Laserschwertgeräusch.
Und ja, sowas halt. Also da kann man halt, ich glaube, das wäre ein bisschen cooler gewesen. Und ja, gut, ich meine, du kannst das eh nicht vergleichen, weil wir drei sind Freunde. Ich, der Hammes und ich waren eh schon irgendwie, also realistisch schon 30 Mal zusammen auf einer Bühne. Wir haben da einfach eh schon eine Dynamik so und wir sind, also ne, du bist, gehörst da auch dazu und das ist dann halt einfach, also das läuft von selbst. Der Severin-Teil ist, glaube ich, der entscheidendere, weil der zeigt, wie die Gastgeber mit einem Gast umgehen, der jetzt nicht den ganzen Tag da abhängt.
Ja.
Und das war, glaube ich, auch der professionellere Teil, würde ich sagen.
Ja, das
mir war halt so, ne, ich bin ja dann auch, ich komme auf die Bühne und nimm die mir halt auch dann. Also ich bin dann halt auch gleich vereinnahmt. So. Aber alles gut. Also ich finde, für den ersten Abend war das schon gut gemacht. So, kann man halt noch dran. Also zum Beispiel, dass im Hintergrund eine Leinwand ist und man sie halt nicht nutzt und so. Das sind halt dann, also dass man nicht mal
ja, einen Banner das lag drauf. Aber dann,
das, dann allem,
das lag tatsächlich am Ende nicht an uns. Das ist nicht an uns gescheitert.
Okay. Was wolltest du sagen, Tim?
Nee, schon gut.
Wie hat's dir gefallen, Tim?
Fand's mega scheiße. Nee, war ein gelungener Abend, absolut. Also, habt ihr sehr gut gemacht, also, ja.
Ja. Ja, Luft nach oben ist bei sowas immer sowieso und ich weiß, dass auch hier gerade noch jetzt sehr viel Luft ist, gerade weil wir das Time-Management komplett uns nochmal anschauen, überarbeiten müssen und ja, Aber um das jetzt auch dann endlich abzuschließen, mir hat es persönlich, wie gesagt, für mich war schön, war ein Erfolg und auf jeden Fall was ich wiederholen möchte. Und vielleicht auch mit Rumble Pack sowas in die Richtung machen. Da haben wir, hab ich schon und ihr vielleicht auch ein oder die andere Idee.
Na. Aber nächstes Jahr Dreijähriges.
3 Jahre schon wieder.
Max, wie geht es dir denn? Was macht dein Rücken?
Mein Rücken ist wieder besser. Ich habe mich im Urlaub gebückt, zum Schuhe zu binden, nicht für Schweinereien. Und ich wollte eigentlich nur was aufheben sogar. Ich wollte eine Unterhose aufheben. Und das macht Knacks. Und es war am Samstag, sonntags bin ich heimgefahren und bin den kompletten Samstag mit furchtbaren Rückenschmerzen zu Hause gesessen. Und habe das auch fast 10 Tage mit mir rumgetragen. Am Tag der Anytime ging es mir eigentlich schon wesentlich besser wieder so. Ich hatte es zwar immer noch. Am nächsten Tag hat sich's aber wieder so krass verstärkt, dass ich es dann bis Dienstag nicht mehr ausgehalten habe. Ich auch, egal was ich drauf gemacht hatte, egal ob irgendwelche Cremes oder sonst was, dann ich bin dann dienstags, bevor ich in die PV von Logan Lucky bin, habe ich mir beim Orthopäden eine Spritze geben lassen, damit das irgendwie aufhört. Und seitdem ist es auch gut. Und das ist ja das Problem, wenn du halt so Rückenschmerzen hast und du verkrampfst dann halt so sehr die ganze Zeit, weil du halt die ganze Zeit so, also du bist ja dein Körper so krass unruhig und daher kriegst du auch gar keine Spannung mehr rein. Und egal, was ich gemacht habe, ich war noch beim Chiropraktiker, noch ein Hörer von uns, der Jesko, der hat da dran rumgewerkelt. So. Das Übrigens, was einfach nur, wenn man zu seinem Chiropraktiker geht, sollte man eigentlich meinen, dass man heimgeht und geheilt ist. Ich war nicht wirklich geheilt, aber ich habe da noch spontan seine Dreamcast-Sammlung abgekauft für 300 Euro.
Was man halt so passiert, macht, ne?
Ja, was Max nachts halt so passiert unterwegs. Max! Hab dem noch irgendwie, aber die ist mega geil, ist voll die geil, einfach so ein Mega-CD drin und ein umgebauter Saturn und so, mega geiles Zeug. Naja, auf jeden Fall.
Und ich habe gehört, du hast Vita-Spiele auch gekauft.
Das Internet ist ganz schön laut manchmal.
Ja, ich habe überall meine Vöglein.
Dass du das weißt, dass ich irgendjemandem Vita-Spiel abgekauft habe? Ich glaube, der, wie hieß der, Björn?
Ja, das ist der gute Björn.
Woher kennst du den?
Tja, Mann, der war doch bei den Sofa-Samurais. Grüße.
Okay, ja, ich hab die letzten Wochen also seit diesem beim PlayStation 1 Podcast ist so ein bisschen das passiert, was beim N64 Podcast damals passiert ist. Es war einfach so dieses so, oh, ich habe wieder Lust auf alles.
ich habe Lust auf alles.
Das ist halt, also ich bin froh, dass Gamescom ist, dass wieder ein bisschen Money reinkommt im August. Das ist echt so scheiße.
Ich beobachte, es ist ja wieder so eine Phase, wo ich wieder mit argwöhnen in die unsere WhatsApp-Gruppe reingucke und dann immer so dieses Peter Zwegert-Gesicht aufsetze. So, musste das wirklich sein? Also bei euch beiden.
Nee, ich kaufe gern Kram. Habt ihr vielleicht schon mitbekommen. Hi. deswegen war es auch ganz gut, dass ich gestern auf dem Hippie-Festival war. Da, wo ich hingehöre. Auf dem Koms in Aschaffenburg. Ist ein Hippie-Festival. Und ich, der auf dem Hinweg noch 2 Sachen bei Amazon kauft und 3 auf dem Festival und dem noch irgendwas... Ach, ich kaufe jetzt noch Spyro spontan. Der Typ, der geht aufs Hippie-Festival und hängt ein bisschen geil mit den Hippies ab. Im Teezelt, trinkt einen Chai Latte, spielt ein bisschen Mensch, ärgere dich nicht. Geht ein bisschen dancen auf dem Dancefloor. Mega. Das ist ein recht schönes Festival. Tatsächlich in Aschaffenburg, da spielen halt nur kleine komische Bands und verschrobene Acts so, also da ist nichts Cooles so, was jetzt irgendwo, oder nichts, was man, Cooles schon, aber nichts, was man kennt.
Wie war denn dein Auftritt?
Ah, halt ein dummes Maul. Witzig.
Ich schneide eine Lachspur rein, so, dann guckst du aber blöd.
Was denn? So eine Sitcom-Lachspur oder was?
Ja, warum nicht?
Ist Jules eigentlich noch da oder hat Jules aufgegeben?
Nee, ich bin noch da.
Auf jeden Fall, was wollte ich sagen, war ich auf dem Koms Festival und da ist jetzt gar nicht so viel Spektakuläres passiert, aber es ist halt einfach so.
Ja, das merkt man.
Es ist halt schon. Was?
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 Warum werde ich jetzt hier beleidigt?
Oh, Mann. Entschuldigung, dass ich mal ganz kurz einen Spaß reinwerfe, nachdem ich jetzt halt still war. Boah, sag ich gar nichts mehr.
Ja, solltest Comedian werden, es klappt super.
Mach lieber Kinderficker-Witze.
Oh Gott, ey. Ja, Rumble Pack.
Ich finde das gut, wie es jetzt wirklich auch keiner versteht.
Hier werden jetzt 2 Plätze frei bald. Julia und Tim müssen leider gehen.
Oh, endlich.
Falls ihr Lust habt auf einen geilen Videospiel-Podcast, kommt doch mal vorbei. Patreon wird 70-30 aufgeteilt. Ja, ansonsten war es, was war denn noch? Es war so viel. Ja, die neue Kollektion kommt raus, die angelehnt ist an 4 Schildkröten und Musik. Die erscheint diesen Donnerstag, da ist gerade viel los. Ich habe meine erste Radiosendung aufgenommen tatsächlich bei UFM. Die ist jetzt gerade in der Post, weil die ganze Musik und das ganze Bett und sowas drumherum produziert werden muss. Deswegen wird die Erstausstrahlung von der Sendung Der Umschlag wahrscheinlich Ende August erfolgen, nach der Gamescom nehme ich an. Vielleicht auch erst im September, das weiß ich noch nicht. Und dann im zweiwöchentlichen Rhythmus, vielleicht sogar wöchentlich, ist gerade sogar zur Diskussion, aufgenommen werden. Und ansonsten ist einfach gerade, bin ich froh, dass mein Rücken wieder geht. Und ich habe mich sehr gut eingelebt und es ist alles sehr schön. Es ist alles sehr gut. Es ist sehr warm und ich bin froh, wenn es nicht mehr warm ist. Das ist mein Ding, so.
Fein.
Ja. Feini. Haben wir irgendwelche Gewinnspiele eigentlich? Nee, ne?
Doch. Wir verlosen 10 Closed Beta Keys für Call of Duty. Wie heißt das eigentlich? World War II oder WW2 oder WW1?
Weltkrieg.
Weltkrieg. Hitlerkrieg. Hitlers Krieg.
Hitlers die Kriege.
Mit den Hitler-Soldaten. Kennt ihr das so, die N24-Dokus, immer alles, oder Spiegelartikel, immer alles mit Hitler?
Ja.
Oder Bild. Meth ist grundsätzlich die Hitler-Droge. Also wegen der Panzerschokolade damals.
Ja, oder halt Gegenstände in Jules Wohnung. Die Hitler-Kommode. Ja, der gespeist, der Hitler-Tisch. Gewinnspiele für groß oder klein. Auch wenn du uns nicht magst, dann hör doch einfach rein, es sind Gewinnspiele.
Yeah. Also 10 Codes für die Call of Duty World War II Closed Beta. Die läuft vom 25. bis zum 28. August und ausschließlich auf der PlayStation 4. Da wir die letzten Male viel bei Facebook gemacht haben, nehmen wir doch dieses Mal einfach mal Twitter. 3R Rumblepack, @Rumblepack mit 3R. Bitte folgen und gucken, ob wir da nicht die Keys raushauen. Dankeschön.
Mega. Und was noch mit Fazy?
Wie bitte?
Was mit Fazy? Da ist doch noch irgendwas mit Ubisoft.
Da läuft gerade das Ubisoft-Paket, das Gewinnspiel, was Jules da reingehauen hat. Und das ist aber mittlerweile, also wenn ihr das jetzt hört, ist es schon vorbei. Haha.
Haha, Pech gehabt.
Viel Spaß. Genau, das war, was wir in der letzten Folge angekündigt hatten, aber das Nintendo-Paket, das hören wir jetzt auch dann in der Laufe der nächsten Woche raus, also am besten irgendwann so kurz nachdem diese Folge online gegangen ist, entweder auf Twitter oder auf Facebook. Kicken wir, haltet einfach die Augen offen, folgt uns am besten auf beiden Seiten, dann
genau. Wisst
ihr Bescheid.
Also ich finde generell, bei Facebook haben wir so unglaublich wenig Likes. Also wenn ich unsere Download-Zahlen angucke, was wir für Downloads pro Folge haben, ne, von einzelnen Hörern. Also ich kann nicht glauben, dass so wenig Leute kein Facebook benutzen. Das ist einfach Quatsch.
Ja, deswegen, aber das ist trotzdem einfach, das ist ganz krass, was da so passiert. Also das ist doch voll oft so, dass auf Facebook auch einfach diese ganze Reichweite und dieser ganze Algorithmus,
der sich dahinter verbirgt. Aber es macht denn etwa Sinn, da man ja, glaube ich, die Faustregel ist, dass 10% der Hörer auch einem auf diesen Netzwerken folgen. Dann geht es ja mehr oder weniger auf, würde ich behaupten.
Aber 10% ist schon verdammt wenig.
Ja, klar. Aber
also man muss ja, man kann ja auch alles stumm stellen, aber zumindest ein Like da lassen, wenn man was mag. So. Nein, ich meine es überhaupt nicht so betteln nach Likes, so, aber ich raff's halt, weil ich dann auch immer gucke auch bei Facebook, dass ich die Leute auch unterstütze, die ich mag und wo ich auch Nutznießer bin, sage ich mal.
Mhm. Ja, aber ich habe mir letztes Mal darüber Gedanken gemacht, wie ich eigentlich so bin. So, also auch so, was so Kommentarkultur und sowas angeht, bei Sachen, die ich mag. Mhm. Und bis auf so ein paar Diskussionchen in so einer Autokinogruppe oder sowas, kriegt man, oder wenn ich halt was lobe in einem Format, weil ich meine, das ist ja klar, in Review-Formaten wie Autokino oder Rumblepack, wo du halt Dinge bewertest, dann redest du halt auch darüber, was du gut findest oder scheiße findest. Aber so im direkten Kontakt mit den Sachen, die ich mag, ne, stehe ich nicht. Also ich bin ich like wenige Sachen, die ich mega gerne höre oder sowas. Ich schreibe keinem Musiker, dass ich ihn geil finde oder sowas. Ich habe da überhaupt nicht.
Aber du bist auch so viel im Social Media aktiv, dass es bei dir auch schwierig ist. Also, aber es gibt ja so viele Leute, die hören einfach gerne Podcasts und sind sonst gar nicht so viel Social Media aktiv. Und das ist, glaube ich, nochmal was anderes als bei dir.
Ja, aber ich glaube schon, dass viele Leute einfach stille Hörer sind ja. Und dass ihnen das ganze Social-Media-Ding und sowas auch egal ist. Mhm. Und das ist echt krass, also auch so auf so einem Festival oder sowas. So, natürlich gibt es so, also gerade so ein Autokino-Event oder so ein Anytime-Late-Night-Event, das sind halt, es gibt ja so eine Kern, so, es gibt ja so diesen Nukuversums-Kern-Assi-Punkt von 5, 6, 700 Leuten so, wo du halt fast alle irgendwie schon namentlich kennst. Ja. Also wo du halt wirklich weißt, okay, das ist der Tom und das ist die Mydia und das ist der. Und du kennst halt einfach schon gewisse Leute.
Ich habe letztens doch bei Anytime gesagt, so es gibt einfach Hörer, die bekannter sind als manche Mitglieder des Nukuversums. Das ist halt einfach so. Also ja. Einfach nur, dass sie Hörer sind.
Ja, das ist krass. So, und dann gibt es so verrückte Typen wie Sascha Kruschel, die dann sich einfach für alle 14 Städte der Nukulatur Karten kaufen.
Zum Beispiel.
So Leute halt. Was wollte ich jetzt eigentlich sagen?
Du wolltest wegen dem Facebook, warum ich da so ein bisschen drauf beharre, ist nicht nur, weil man ja, weil das einfach mal, weil man es macht, weil man Leute unterstützt, sondern auch vor allen Dingen, weil leider die Industrie ja, also alle gucken da drauf, ne? Wenn jemand sagt so, ja, hier, Rumblepack, ihr wollt Gewinnspiele, aber dann gucke ich mir mal an, was ihr so für Output habt. 4000 Likes bei Facebook, da habt ihr bestimmt ja, nur auch 4000 Downloads. So ist es halt nicht und deswegen ist es halt schon ganz nett.
Dass die Industrie da differenzieren kann. Also natürlich würde ich mir auch wünschen, dass die Seite irgendwie 40.000, 50.000 Likes hat, so, aber hey, dann ist es halt so. Also ich finde, 4.000 ist ja trotzdem auch eine gute Zahl, vor allem klar, für Podcasts. Wir müssen immer noch das Medium betrachten, von dem wir hier reden, weißt du?
Also. Ich habe jetzt Facebook auch nur als Beispiel genommen. Ich heule nicht rum, also es ist mir eigentlich relativ egal, nur ne, dass du verstehst, was ich meine.
Ja, Nukular, guck mal, wie groß Nukular ist eigentlich geschätzt, auch in der Außenwahrnehmung, ja. Und dann haben wir es trotzdem nur 12.000 Likes. Ja. So, das ist eigentlich ein Witz. Das
stimmt.
Naja, aber es ist trotzdem auch immer wieder beeindruckend, dass du halt, du merkst es ja so in der Kommentarkultur auch so, du hast vielleicht 300 Leute, die schreiben, aber du hast halt 5.000 Leute, die zur Tour kommen, weißt du? Und dann siehst du halt, das Wichtigste sind einfach die Zahlen, die da am Ende darüber entscheiden.
Ja.
So. Deswegen, aber ja, ich kann auch die Ärgernis verstehen und ich habe da auch immer so denke, so, wenn das doch so ist, warum ist das denn so? Aber egal. Kommen wir zu unserem Kerngeschäft. Das Sommerloch ist da, aber es gibt trotzdem ein paar schöne Spiele und wir haben uns ein paar schöne Sachen angeguckt. Eine lange Liste, gar nicht so lange Liste wartet heute auf uns. Und den Anfang macht jetzt eigentlich in dieser Liste ich, aber weil ich jetzt gerade geredet habe und auch Moderator bin, moderiere ich mich jetzt nicht selber an, sondern gebe die Stimme erstmal an Jules. Der sich für uns Hey Pikmin auf dem 3DS angeguckt hat.
Jawohl, ja. Dazu muss ich sagen, ich habe das GameCube-Original nie gespielt. Schande auf mein Haupt. Habt ihr beide das gezockt damals 2005, das Original Pikmin?
Ja. Ja. Mega.
Habt ihr beide Ja? Richtig. Oder hast du Nein gesagt, Tim? Sorry.
Nee, doch. Ihr war beide Ja.
Und beide Ja, okay.
Ich erinnere mich daran, dass es so sehr gepackt hat und einen süchtig gemacht hat.
Das war auch komplett 3D, oder?
Ja.
Das war nicht, weil jetzt ist auf 3DS nämlich so ein 2D-Plattformer. Okay, nur dass ich das auch richtig, richtig verstanden habe. Hey Pikmin ist eben dann so quasi diese Mini-Auflage von dem Ganzen. Olimar strandet wieder auf einem entfernten Planeten, möchte zurück zu seinem. Und dabei müssen wir ihm jetzt helfen, indem wir die Pikmins da überall aufsammeln in jedem Level. Das geht dadurch, dass man drückt auf eine Pfeife. Wenn man Pikmins sieht, die können sich zum Beispiel hinter Baumstämmen verstecken, hinter Gras, hinter verschiedenen Dingen sind sie zu finden und sammelt dann dabei überall Relikte der alten Welt auf, was ich sehr cool gemacht finde. Unter anderem sind es Speicherkarten, ist es eine Pfeife, es können übrigens auch Amiibos sein, was auch sehr lustig ist. Und die Beschreibungen dazu sind sehr witzig, weil sie immer dann zum Beispiel ich glaube, Rosalina? Nee. Ich habe auf jeden Fall ein Amiibo gefunden, könnte auch Peach gewesen sein. Und dann stand dabei irgendwie Princess of the Old Kingdom, back when, bla 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 bla. Alles sehr, sehr abenteuerlich und sehr episch beschrieben. Selbst wenn man nur so eine blöde Speicherkarte findet, steht irgendwie drauf. Da sind die Schätze der alten Welt drauf, die festgehalten haben, wie damals alles funktionierte. Sehr putzig gemacht, Entschuldigung. Da hatte ich gerade irgendwie was im Hals. Sehr putzig gemacht in jedem Fall. Die Level durchweg eigentlich sehr einfach gestaltet. Ich denke, es richtet sich auch eher an die jüngeren Zocker und ist im Wesentlichen so aufgezogen, dass man plattformermäßig immer aufs Ziel hinarbeitet in einem Level, also quasi von links nach rechts geht und dabei seine Pikmins benutzt, von denen man je nach Level sehr viele haben kann. Also angefangen von nur 4 Stück oder bis auch hin bis an die so 30, war glaube ich das Höchste, was ich bisher hatte. Und mit dem Stylus muss man eben immer auf die entsprechenden Stellen klicken, um sie irgendwo hinzuwerfen, so kleine Rätsel lösen, zum Beispiel, dass sie einem dann einen Stein von oben runterfallen lassen, auf den kann man dann draufklettern, um weiterzugehen, dass man sie irgendwo hinwirft, damit sie so ein Relikt sich holen, zum Beispiel eben eine Pfeife. Wie eben schon erwähnt. Oder wenn ein Gegner kommt, das sind meistens so lustige Entenviecher, die bestehen eigentlich nur aus Kopffüßen und einem Entenschnabel und so großen Augen. Da kann man die Pikmins entweder gegenwerfen oder drauf, dass sie dann von selber immer immer springen zum Beispiel. Das ist ja halt wirklich so typisch Plattformer Pikmin-mäßig, möchte ich jetzt behaupten. Wie gesagt, ich habe die Vorgänger wirklich nie gespielt. Macht aber ordentlich Laune, gerade wenn man es so nebenher wegspielt. Also wenn man gerade noch was guckt, zum Beispiel auf der Glotze oder abends dann im Bett liegt, ist das wieder so das perfekte Spiel. Ich habe das tatsächlich sehr gerne, so Spiele, die man nebenher einfach noch zocken kann, ohne sich großartig da Gedanken zu machen oder sich auf eine Geschichte konzentrieren muss. Sondern hier einfach so ein bisschen Geschicklichkeit, ein bisschen Rätseleinlagen, das Ganze sehr niedlich gehalten. Verschiedene Pikmin-Arten gibt es dann auch. So die roten Pikmin sind so die Standardvarianten. Die gelben, die sind ein bisschen leichter, die kann man höher werfen. Die blauen, ich glaube, die haben mehr Schaden am Gegner gemacht, wenn ich es richtig im Kopf habe, will aber auch nichts Falsches sagen. Naja, und so weiter und so fort. Nebenher kann man so kleine Bonus-Level entdecken, indem man dann zum Beispiel Pikmins noch zusätzlich einsammeln kann. Die kann man alle zu seinem kaputten Raumschiff dann bringen und hat noch so eine Überkarte. Dort kann man die auch noch dann rumschicken, damit die zum Beispiel nach anderen Relikten suchen. Und am Ende des Tages braucht man insgesamt 10.000 dieser Reliktpunkte, damit der Roboter, den man dabei hat, ich weiß gar nicht, wie er heißt, ist auch total unwichtig, damit auf jeden Fall dieser Roboter, den man dabei hat, das Schiff am Ende flicken kann. Und ich denke, viel mehr gibt es zu Hey Pikmin nicht zu sagen, denn das war es im Wesentlichen. Es ist ein sehr einfaches Spielprinzip, es ist sehr putzig gehalten, super zu nebenher wegspielen, hat auch, glaube ich, insgesamt 40 Level, das geht also, ungefähr die Hälfte davon habe ich jetzt. Es kommt nie so weit, dass man irgendwie wo steht und sich denkt, ah shit, wie geht das Rätsel jetzt? Also dafür ist es wirklich einfach genug gehalten, aber auch fordernd genug, dass man doch noch mal ein bisschen nachdenken muss an manchen Stellen. Was auch nämlich passieren kann, ist, dass man in irgendeinem Level Pikmins dann übersieht. Also da sollte man wirklich immer genau gucken, ob die vielleicht auch in irgendeiner Röhre verstecken oder so. Also lieber einmal mehr auf diese Pfeife drücken als weniger. Dann sonst so kann man zum Beispiel manche Bonuslevel dann nicht betreten. Dann braucht man beispielsweise 18 Pikmins, die man dann auf so einen Baumstamm, der von oben runterhängt, werfen muss. Die eben dann nur 18 Stück sind dann schwer genug, um den eben runterzuholen, damit man draufgehen kann und weitergehen kann. Also, ja, wie gesagt, easy to learn, easy to master, makes a shitload of fun.
Ist eigentlich schon die Switch-Version eine Pikmin-Switch-Version angekündigt?
Nein. Nee, nicht, dass ich wüsste.
Okay. Aber ich denke mal, es kommt eins, weil ich glaube, die Marke lassen sie, glaube ich, mal wieder auf.
Besonders, ich finde gerade...
Die testen das, glaube ich, jetzt mal vor mit dem DS. Und
ja, wollte ich gerade sagen. Also, weil gerade auf dem Handheld bietet sich das sehr gut an. Es ist super dafür strukturiert und gemacht, weil es hat ja auch wirklich keine, wie eingangs erwähnt, Geschichte, bei der man so mega aufpassen muss oder bei der man, wo man irgendwie krass sein Hören anstrengen und die ganze Zeit hinhören und hingucken muss. Und man kann wirklich teilweise auch dann kurz auf den Bildschirm gucken und trotzdem weiter mit dem Stylus drauf tippen und weiß, es kann gerade nichts passieren. Von daher. Vielleicht
hat Max bis dahin auch den Stylus von der Switch gefunden.
Apropos Max. Die Switch hat gar keinen Stylus.
Ja. Witzig, Max.
That's the joke. Max, Splatoon 2, was hältst du davon?
Die Switch hat einen Stylus, Mann. Habt ihr den noch nicht gefunden?
Die Switch hat gar keinen Stylus.
Das war das Erste, was du gegoogelt hast, ne? Damit das nicht nochmal passiert. Dass irgendwelche Katzen-Marios dir verraten, was für Features die Konsole hat.
Das war wirklich das Deprimierendste, was in meinem Leben je passiert ist, dass ich nach 3 Jahren erfahren habe, dass die Wii U einen Stylus hat und das durch Katzen Mario.
Ich finde das so süß, ich finde das so putzig und sympathisch einfach. Auch so das mit den Kängurus und so. Es ist halt nicht so, oh, ist der dumm, sondern so einfach so, es ist einfach süß.
Ja, es ist auch schon so ein bisschen, ist der dumm, aber ist okay, ich bin Rapper. Splatoon 2, auch ein Nintendo-Titel, der jetzt vor einigen Wochen schon erschienen ist, im August, im Juli. Und Splatoon 1 hatten wir damals ja reviewed für die Wii U und fanden das, glaube ich, alle ganz gut so. Fanden die Pre-Version, die man zocken konnte, auf dem Event damals, wie wir so schön sagten, unterwältigend, ja. im Rahmen der Switch. Jetzt ist das zweite Ding draußen und Ja, eigentlich hat sich so nicht viel geändert. Also wer Splatoon nicht kennt, Splatoon ist ein Spiel, bei dem ihr, es ist vor allem auf Multiplayer ausgelegt, es gibt zwei Teams, es sind Farben, eure Waffen sind in erster Linie Farben und ihr müsst ein Gebiet komplett einsauen mit Farben und alles mitnehmen, was ihr machen könnt. Dabei müsst ihr eure Gegner ausschalten und versuchen, wenn sie irgendwas grün zu machen, müsst ihr es mit eurem Rot wieder rot, also müsst ihr es halt überdecken und versuchen einfach so viel der Fläche einzunehmen wie möglich. Das ist eigentlich die einfachste Erklärung des Spielprinzips. Daraus ist inzwischen so ein richtiges Liga-Ding geworden. Nintendo hat das irgendwie geschafft, dieses sehr putzige, aber doch nette Spielprinzip und rantesten, eine kinderfreundliche Version eines Shooters zu schaffen, mit der sich arbeiten lässt und das Konzept lässt auch genug Platz irgendwie, um vielen, vielen Leuten Spaß zu machen. Ich bin kein Multiplayer-Mensch, finde Splatoon aber von der Grundidee trotzdem schön, fand es schon auf der Wii U ganz cool. Finde jetzt, dass es sich auf der Switch mit Splatoon 2 sich noch besser macht, obwohl sich gar nicht so viel geändert hat. Also es sieht gut aus, es ist natürlich alles hochgestochen und ne, also wie es halt so aussieht. Aber es ist auch nicht viel schöner als das erste, muss man sagen. Also hat sich nicht viel getan. Es ist aber natürlich alles Nintendo-mäßig aufgeräumt und polished, wie man so schön sagt. Es gibt immer noch, der Fokus liegt immer noch auf dem Multiplayer-Teil. Es gibt auch wieder eine Singleplayer-Kampagne, die sehr nett gemacht ist, sehr, sehr ähnlich zu dem vom ersten Teil. Ihr geht in verschiedene Welten, müsst immer Teile einsammeln, dann schaltet sich der Endgegner frei und dann geht's in die nächste Welt. Die Endgegner sind relativ ideenreich gemacht. Hat alles einen schönen Look, lässt sich schön mit den Mechaniken des Multiplayer-Spiels auf Singleplayer-Kampagne-Ebene arbeiten. Und es ist immer noch kein Kaufgrund, die Singleplayer-Kampagne, aber sie ist trotzdem für mich als Singleplayer-Fan ist es schon auf jeden Fall cool. So, also die macht schon richtig Spaß.
Durch diese Spritzmechanik erinnert das ja so ein bisschen an Mario Sunshine, ne? Also finde ich jedenfalls. Und auch teilweise von den Endgegnerkämpfen. Es gab ja auch, ich glaube, der erste war auch so ein Tintenfisch, ne? In Mario Sunshine, den man so sauber spritzen musste, meine ich. Irgendwie, oder eine Pflanze oder so. Und ich finde, das habe ich immer Parallelen gesehen. Ich habe die Kampagne auch kurz gespielt.
Ja, also das spielt sich schon alles recht ordentlich. Ja, das ist auf jeden Fall eine Parallele da.
Um auch ganz kurz einzusagen, in Japan, ich weiß gerade nicht, wie es heißt, da kommt auch so ein Spiel raus, wo einfach Mädchen in Bikinis, also typisch japanisch, mit großen Brüsten sich so mit Wasserpistolen gegenseitig vollspritzen. Sieht krass aus Splatoon aus, hat aber keine Jugendfreigabe, weil das alles sehr, sehr sexuell angehaucht ist. Aber
die wahrscheinlich alle wieder minderjährig sind.
Sehr interessante Inspiration tatsächlich. Ich weiß nicht mehr, wie es heißt, aber ich wette mit euch, irgendeiner unserer Hörer wird jetzt genau wissen, was es ist und uns das sagen können.
Ich habe das unter diesen Trash-Trailern gesehen, super bescheuert einfach, aber auch ein bisschen geil. Aber auf jeden Fall habe ich auch noch in den Multiplayer reingeguckt, auch wenn ich kein großer Multiplayer-Fan bin. Im Urlaub habe ich dann gemeinsam mit meiner Schwester, die auch ihre Switch mit hatte, haben wir gespielt. Lokal zu zweit ist total witzlos, es macht gar keinen Bock. Im Multiplayer ist es schon, also dann online zu zocken, macht schon mehr Bock. Es hat sich nicht so viel geändert, es gibt natürlich noch ein paar Würfelchen mehr. Umso höher ihr in eurem Rang steigt, umso mehr könnt ihr natürlich freischalten und freispielen und machen und tun. Es ist eigentlich nicht viel anders als beim ersten Mal. Es ist alles noch ein bisschen mehr, aber nicht zu viel. Die Karten sind okay. Es gibt so zwei, drei Karten, die sind also schon fast so Skate-Hallen-mäßig und sowas. Das ist alles ganz cool. Ich hatte Spaß damit tatsächlich, auch als Nicht-Multiplayer-Fan. Ich bin auch motiviert, weiterzuspielen. Ich weiß nicht, wie weit ich spielen will, aber ich habe jetzt irgendwie Level, keine Ahnung, 15 oder sowas habe ich jetzt. Also jetzt noch nicht mega weit. Aber es ist auf jeden Fall motivierend, es macht Spaß, es sieht gut aus, es ist Splatoon. So. Und ich glaube, wer da beim ersten Mal schon Bock drauf hatte, wird auch beim zweiten Mal mega Bock drauf haben. Wer sich noch nicht angeguckt hat, aber wer das reizvoll findet, der sollte sich auf jeden Fall anschauen. Schlecht ist es auf gar keinen Fall. Also es ist wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel.
Das hat sich ja in Japan irgendwie mega krass oft verkauft. Was waren das, irgendwie 6 Millionen Mal schon oder so?
Das ist 2er jetzt.
Ja, Splatoon 2 jetzt in Japan, oder?
Sind schon 6 Millionen Switch überhaupt verkauft?
Ja, wahrscheinlich nicht.
Hat Nintendo die überhaupt herstellen können? Viele?
Weiß ich nicht. Aber hier, ich habe es ganz kurz mal gegoogelt, um wirklich nichts Falsches zu sagen, bevor das irgendwie... Oh, Entschuldigung, 600.000 Mal, nicht 6 Millionen Mal. Okay, aber 600.000 Mal und dementsprechend auch die
Switch... Die gehörnte Rechnung.
Ich wollte gerade sagen, ey, gehört bist du's, Ring.
Und dementsprechend auch aber super viele Switches dadurch verkauft.
Ich freue mich darüber. Ja,
ist krass, dass es so eine Marke ist inzwischen. Also, ne, ich habe am Anfang, als sie das eingeführt haben und dass sie das damals vorgestellt haben auf der E3, dachte ich mir so, naja, mal gucken, ob das so richtig funktioniert. Aber sie haben sich da ja schon echt irgendwie einen Namen gemacht mit dem Ding. Das läuft schon. Und das ist ja auch so ein bisschen E-Sport-mäßig alles geworden. Also,
ach, okay, aber insgesamt 1,5 Millionen Mal.
Das bist ja fast bei
insgesamt. 6. Insgesamt. Ja, bist fast, oder? Das ist so. Das ist dann so eine Max-Rechnung.
Seit wann rechne ich denn so?
Wenn es darum geht, Geld auszugeben.
Wollte dann ich gerade sagen, es war doch. Ich habe 50 Euro gemacht. Ich kann mir diese Figur für 300 Euro kaufen. Das ist kein Problem.
Ja, das ist meine Rechnung. Leben am Dispo. Hallo.
ich wollte nur noch ganz kurz einwerfen. Wir haben ja bei dem Switch-Event mit dem Stichwort unterwältigend auch gesagt, dass es optisch halt genauso aussieht wie der Vorgänger. Ich muss aber jetzt so ein bisschen das revidieren. Das stimmt zwar, du hast eben gesagt, es ist sehr ähnlich, kein großer Unterschied, aber man erkennt einen Unterschied. Also wenn man darauf achtet schon mittlerweile. Ich weiß nicht, ob das bei der Version damals anders war, ob wir es übersehen haben oder so, aber ich finde jetzt im Direktvergleich doch, es ist schon hübscher.
Mehr Polish. Ja, muss aber auch dazu sagen, dass es halt auf dem kleinen Display immer noch mal, ne, also das ist immer noch mal krasser, finde ich. Aber auch ja, im Großen sieht es gut aus. Es ist ein sauschönes Spiel, Punkt. Ja. Also es ist einfach, es ist gut. Wir haben auch da wieder falsch gelegen und ich hasse unsere Review, unseren Ersteindruck der Switch so sehr bis heute. Das bereue ich so, wie großkostig. Da haben wir uns einfach so verhalten wie Leute, die wir hassen.
Nein, also, hör dir die Folge nochmal an. Also gerade bei unserem Geburtstagsevent haben wir immer dazu gesagt.
Ja, ich hab's gehört. Ich find's mega asozial.
Okay. Also so habe ich es nicht in Erinnerung. Ich habe es jetzt nicht nochmal gehört. Ich find's nicht schlimm. Vor allen Dingen, das war halt unser Eindruck, den wir da hatten. Und man kann sich auch immer irren. Und wir waren nicht die Einzigen. Wir waren die Mehrheit. Und es waren nicht nur Spasten da. Also es waren auch viele Leute, die wir schätzen.
Die Nazis waren auch mal die Mehrheit. Also.
Ja, das stimmt, aber da waren auch viele Leute, die wir schätzen, die auch sonst nicht so schnell eine starke Meinung raushauen wie wir ab und zu, die auch sehr verhalten waren und gesagt haben, ja, mal gucken, ob das was wird. Und wir sind ja auch alle so stark, dass wir sagen, nö, wir haben uns halt geirrt so. Und wir freuen uns ja auch, dass die Switch gut läuft.
Ich
und
nicht.
Wir sind ja auch Fans von der Konsole. So. Also ich liebe das Ding. Ich ärgere mich nur noch über die fehlenden Trophies, aber ansonsten
kommt hinzu und wir haben damals zumindest auch dazu gesagt, wir haben die Sachen teilweise nicht länger als 5 Minuten anspielen können. Also von daher, geht da mal nicht so hart mit uns ins Gericht, Max.
Nee, manchmal seid ihr einfach scheiße, das muss euch mal einer sagen.
Halt der Maul.
Du Scheißkerl.
Ihr Scheißtypen. Superhot VR, Tim.
Alter.
Erzähl aber von deiner Eleganz.
Von meiner Eleganz. Edlen Eleganz. In dieser Folge gibt es 2 Spiele, die ich gespielt habe und darüber reden werde, also mehr darüber reden werde als ihr vielleicht. Und die haben mich beide so richtig gefickt, also beide so richtig beeindruckt und fertig gemacht. Also wirklich, wo ich nicht mit gerechnet habe. Ich habe ja schon damals gesagt, ich freue mich auf Superhot VR, ich stelle mir das geil vor. Und es hat mich umgehauen. Also es war wirklich so, ich stand in meinem Wohnzimmer, wo kein Wäscheständer drin steht, stand noch nie da drin übrigens. Das ist ein Irrtum, ein Irrglaube. Nochmal hier an dieser Stelle gesagt. Ich stand da mit der VR-Brille drauf und hab.
Lasst euch nicht alleine.
Ich hab laut gelacht und gesagt, ist das geil. Ich hab so richtig, als hätte ich jetzt Leute dabei, die ich unterhalten muss, wie so ein Let's Player oder so. Ich hab gesagt, das ist ja der Wahnsinn. Das ist ja sowas von krass. Superhot ist ja das Spiel, in dem du mit sehr minimalistischer Grafik quasi gegen Agenten kämpfst, so rote Typen, also quasi in einem Computerprogramm, so ein bisschen so Hacking-Simulation. Und du wirst immer in eine Situation geworfen, in der Leute dich töten wollen. Mit Pistolen, mit Gegenständen, mit Katana und so weiter. Und der Kniff an der Sache ist, dass die Zeit sich nur fortbewegt, wenn du dich bewegst. Das heißt, du hast Zeit, die Situation einzuschätzen, okay, da kommen 2 Personen auf mich zu von vorne mit Nahkampfwaffen, hinter mir steht aber einer mit einer Knarre, das heißt, ich drehe mich nach hinten, weiß aber, dass die anderen beiden in der Zeit nach vorne schreiten werden, schlage dem Typen in die Fresse, der die Knarre hält, nehme ihm die ab, schieße ihn damit ins Gesicht und drehe mich so schnell ich kann nach vorne, um die anderen beiden Kugeln den anderen beiden in die Fresse zu ballern. Und wenn das funktioniert, dann sieht das ultra geil aus und wird nochmal wiederholt und es kommt dieses ikonische Super Hot. Das ertönt dann. Und du siehst nochmal, was du gerade gemacht hast. Und das Ganze gibt es halt, wie gesagt, jetzt in VR und das ist ein komplett anderes Spiel. Ich habe mich damals gewundert im Store, PlayStation Store, dass die unabhängig voneinander verkauft werden. Aber es ist ja auch logisch, weil so eine VR-Version von Superhot braucht das muss extra entwickelt werden. Das ist wirklich ein eigenständiges Spiel. Es sind dann auch eigene Situationen. Also wenn man das normale Superhot gespielt hat, gibt's keine Ausrede zu sagen, nö, dann brauche ich das VR-Spiel nicht, weil es eine komplett andere Erfahrung ist. Dadurch, dass du selber agierst und selber dich umschauen kannst und in deinem Wohnzimmer mit den PlayStation Move Controllern, also die sind unbedingt vonnöten, die musst du haben, um damit zu zielen. Und es ist so intuitiv. Du stehst dann da in der Situation und ballerst dann mit den Knarren, die du in dem Level dir ergaunerst und schlägst mit Katana und das fühlt sich alles so echt an. Du bist einfach fucking Neo aus Matrix. Du weichst Kugeln aus, aktiv, also nicht nur im Spiel, sondern auch wirklich in deinem Wohnzimmer weichst du den Kugeln aus. Du gehst in Deckung, vor dir steht eine Schrankwand und du bückst dich einfach wie intuitiv und lugst rechts dann hinter vor, um zu dem anderen Typen ins Bein zu schießen, weichst Kugeln aus. Das ist einfach eine ganz krasse Erfahrung. Also du hast deine Kugeln leer geschossen, dann schaust du dich um, scheiße, die kommen jetzt auf mich zu, das sind noch 3 Personen, die leben, die mich umbringen wollen. Da liegt noch eine Flasche, die schmeiße ich dem einen ins Gesicht, dann schlage ich noch zu und es ist einfach es war so ein Magic Moment für mich. Also es ist einfach eine völlig neue Erfahrung und für mich, Jules hat es zu mir auch schon gesagt, so das beste VR-Spiel. Also es war vorher für mich ja immer, das mochten wir sehr, Geisterbahn-Spiel?
Das Until Dawn-Ding?
Until Dawn, Rush of Blood.
Rush of Blood.
Genau. Und das fand ich schon super geil, aber Superhot VR ist wirklich unfassbar und das kann man, glaube ich, schwer beschreiben, wenn jemand noch nie VR gespielt hat, so vom Feeling her. Aber ich glaube, es ist kein Spiel bisher, was ich gespielt habe, so dafür gemacht wie dieses Spiel für Virtual Reality. Also das ist wirklich...
Ja.
Und es kostet, glaube ich, 20 bis 25 Euro. Und die sind es alle mal wert. Auch wenn du es vielleicht schnell durchgespielt hast, wenn du gut bist. Aber es ist, ich sag mal so, es hat einen knackigen Schwierigkeitsgrad. Aber es macht Bock. Also es ist nicht frustrierend. Teilweise bist du frustriert zwar, wenn du es nicht schaffst, aber es ist trotzdem wieder so dieses Dark Souls-Ding, dass es einfach unfassbar geil sich anfühlt, wenn du es dann geschafft hast. Und das liebe ich halt. Jules, du hast es aber auch gespielt. Max nicht wegen Rücken.
Ja, stimme ich dir aber wirklich so zu. Also es ist, also für ein VR-Spiel würde ich behaupten, das ist jetzt gerade so das Go-To-Ding, wenn du jemandem VR zeigen möchtest, was da eigentlich möglich ist und welche Form das annehmen kann. Klar, wir haben sowas wie Until Dawn, Rush of Blood oder auch verschiedene andere Ableger. Aber meines Erachtens nach sieht man hier richtig, wie viel Gedanken eingeflossen sind, dass das nicht eben nur so wie bei, also nur, dass das nicht so dieses typischer Rail-Shooter ist, wie jetzt Rush of Blood, was ja nichts Schlechtes ist, also es soll nicht negativ klingen, aber nur hast halt deine Bewegungssteuerung, kannst auf die Sachen schießen, hat sich das, aber hier benutzt du deinen ganzen fucking Körper und wie du schon richtig sagst, fühlt sich wie irgendein Überwesen, das übermenschliche Fähigkeiten hat und Kugeln ausweicht und dann wirfst du da so ein Messer in die eine Ecke hin, ertappst dich dabei, wie du wirklich dann um so eine Ecke richtig springst, gegebenenfalls so aus dem Platz. Und dann so dann hinschießt und wirklich so richtig so, ja, stirbt, ihr Ficker, wow! Ja. Und dann danach noch irgendwie mit den Knarren umherschießt und alles so, du machst ja automatisch auch dann so diese coolen Moves einfach von selber. Wenn du so, zum Beispiel, du freust dich auch total, wenn du so 2 abschießt auf einmal mit einer Shotgun, dass du dann nochmal so in die Luft schießt, die Shotgun so cool wegwirfst und mal so posierst oder sowas. Definitiv ein richtig, richtig geiles Ding und wer ein VR-Gerät hat, unbedingt Superhot holen, ist derzeit das Beste am Markt.
Das simuliert so richtig gut diese übermenschlichen Reflexe, die man so in so aus so Actionfilmen kennt und bietet einfach ein Gefühl, genau, was man sonst bei keinem Spiel sonst hatte. Und alle, denen ich das gezeigt habe, so, die waren halt alle genauso begeistert wie ich.
Ja, zeigt halt auch sehr schön, wo VR hingehen kann, wenn man das eben noch auf andere Sachen projiziert. Wenn man zum Beispiel jetzt plumpes Beispiel, das Arkham VR-Ding, ist ja auch cool. Hat man sich nicht ganz so wie Batman gefühlt, meines Erachtens nach. Aber ganz ehrlich, hier kann man dann auch zum Beispiel, wenn man es darauf projiziert, sagen, jetzt greift dich jemand an. Und auch hier hast du dann ganz kurz, weil du ja trotzdem nur so Batman-Reflexe und so, kannst dann ganz kurz im richtigen Moment so die Faust von dem abwehren und so weiter und so fort. Also ich finde, daran kann man sich wirklich eine große Scheibe abschneiden, das auf ganz viele andere Spiele auch anwenden, dieses Prinzip, was sie hier benutzen.
Absolut.
Sehr schön. Aber ihr habt noch was anderes gezockt, VR-mäßig, ne?
Jawohl, ich habe auch noch VR-Kram gezockt. Ich habe nämlich eine Oculus geliehen, leider keine selber geholt, ist gerade nicht drin, aber geliehen. Und ich habe jetzt noch nicht so viel damit gespielt, möchte dementsprechend jetzt nicht irgendwie direkt schon sagen. Und deswegen ist sie besser als die PSVR. Was ich aber sagen kann, ist, es sieht besser aus, was jetzt so keine große Überraschung ist. Es soll auch jetzt nicht, soll auch nicht auf einen Grafikvergleich oder sowas hinauslaufen. Nicht so eine, nicht so ein Kram. Möchte aber betonen, dass ich dadurch zumindest das Gefühl habe, dadurch, dass alles um einiges schärfer ist als bei der PSVR, um einiges weniger Schwindel habe. Einfach mal so als so in den Raum geworfen für Leute, die mit Motion Sickness zu tun haben. Vielleicht hat es doch damit was zu tun, wie gut es am anderen Ende aussieht und inwieweit es wirklich scharf und sonstiges dargestellt wird. Also zum Beispiel diesen teilweise Pixelbrei, den man ja von der VR kennt, hat man hier wirklich gar nicht bei dem, bei dem Oculus. Und das ist dann, finde ich, persönlich schon ein bisschen angenehmer. Geholt habe ich mir dazu dann einfach zwei Spiele. Einmal Rick and Morty Total Recality. Als großer Rick-and-Morty-Fan, da haben Max und du und ich haben auch irgendwie die Tage drüber gesprochen, die neuen Folgen schon gesehen, die auch wirklich der Hammer waren. Und ja, da wollte ich auf jeden Fall unbedingt das Spiel haben, da ich die Serie sehr gerne mag. Kostet, ich glaube, 30 Euro ungefähr. Und das war da doch so ein bisschen enttäuschend. Nach einer Stunde ist man dann durch. Also man spielt quasi eine große Folge nach, die sich aber doch sehr krass wiederholt, hauptsächlich in der Garage von Rick abspielt. Dort kann man sich immer an drei Stellen teleportieren und muss da verschiedene Aufgaben für lösen. Also man hat an der linken Hand hat man so eine Uhr. Man selber ist ein Klon von Morty, was tatsächlich schon sehr lustig ist. Da der Rick zum Beispiel, wenn er dann irgendwie fertig ist mit einem, erschießt er einen einfach. Und im nächsten Level hat er einfach einen neuen Klon Morty, den man dann spielt. Das ist dann schon ein bisschen makaber. Und ich weiß ja noch, im allerersten Mal, als das passiert, das hat mich total erschrocken. Denn es kommt natürlich nicht realistisch rüber und es ist trotzdem Virtual Reality. Aber man hat immer so ein bisschen komisches Gefühl. Auch bei Superhot, ich weiß nicht, wie es dir dabei ging, Tim. Dass man manchmal doch kurz so zusammenzuckt, wenn man dann irgendwie eine Kugel nicht bemerkt oder so, die man dann voll ins Gesicht fliegt.
Bei mir war das besonders krass, bei Superhot musst du, ist glaube ich kein Spoiler, wenn du dann einfach mal, wird von dir verlangt, irgendwo runterzuspringen.
Ja.
Und also eine ganz tiefe Häuserschlucht rein. Und das fühlte sich so unangenehm an. Du wusstest zwar, okay, du stehst im Wohnzimmer, aber, und das ist minimalistische Grafik ja bei Superhot. Und trotzdem war das irgendwie komisch und man musste sich so ein bisschen überwinden.
Lustigerweise habe ich dabei aber das Gefühl, nochmal ganz kurz zu Superhot dann zu bleiben, dass das gerade deswegen so gut funktioniert, weil es minimalistisch ist, weil du so viel dann mit dein eigener Kopf in Anführungszeichen dazu dichtet einfach. Dass der Effekt einfach viel größer ist. Es gibt auch ein Level in Superhot, da kommt direkt am Anfang so ein Tragebalken auf dich zu. Ich weiß nicht, ob das schon gemacht hat. Und das war auch so, oh Gott. Und dann musst du dich schnell nach unten ducken und so ein Kram. Nun gut, hier, wie gesagt, hast du dann auch dann diese Momente, wo dann der Klon Morty irgendwie drauf geht. Muss verschiedene, sehr leichte Aufgaben abschließen. Also beispielsweise irgendwas zusammenflicken, sich schrumpfen lassen, dort dann eine Batterie aufladen oder sich auch einen Mr. Meeseeks nehmen. Den kann man irgendwo hinwerfen, wo man möchte. Die sind in so Bällen gefangen dieses Mal. Also man drückt auf diese Meeseeks-Box, bekommt einen Ball und den kann man dann hinwerfen, wo man ihn braucht. Und Mr. Meeseeks nimmt dann die Sachen fein auf und gibt die dann auch. Also um eben das zu umgehen, wenn man nicht in bestimmte Orte hingehen kann, denn man ist wirklich komplett darauf begrenzt, was einem das Spiel vorgibt. Am Ende des Tages trotzdem lustig, es macht Spaß, ist ja auch von Roiland unter anderem mitgeschrieben worden. Man merkt die Einflüsse, es ist wirklich, wie gesagt, eine große Folge, aber dadurch eben, wie beschränkt sie eigentlich ist und wie viel sie voraussetzt, also dass man wirklich die Serie lieben, kennen und auswendig eigentlich kennen muss, würde ich behaupten, das ist wirklich nur was für knallharte Rick and Morty-Fans. Alle anderen spielen Probe. Nee, Quatsch, also auch das nicht. Also wirklich nur, wenn man die Serie über alles liebt, dann sollte man sich das geben, ansonsten einfach einen Bogen drumherum machen und würde mit rein gar nichts anfangen können. Dann habe ich noch Wilson's Heart gespielt. Das war nämlich tatsächlich das Spiel, was mich, bei dem ich dann dachte, oh, das muss ich spielen, und dann sehr traurig war, dass ich gesehen habe, dass das ein Oculus-Exklusivtitel ist, denn das Ganze ist so ein bisschen wie so ein älteres Horror-Point-and-Click. Ich hoffe, das beschreibt es recht gut. Kennt ihr noch diese alten, sowas wie The Seventh Guest, Eleventh Hour oder auch das Akte X-Spiel eventuell? Mhm. Die haben ja dann nicht wie Monkey Island oder sowas funktioniert, sondern du hast halt deine Räume, das ist alles so ein bisschen fotorealistisch, und dann kannst du immer so diese Räume von Weitem anklicken und dann bist du direkt in diesem Raum drin. Also du gehst nicht da Schritt für Schritt hin, sondern wirst quasi immer teleportiert. Kennt ihr die Dinger oder ist das euch fremd?
Ja, klar. Ich kenne das auf jeden Fall.
Du kennst das, okay. Ja. Und so funktioniert eben auch Wilson's Heart. Man wacht im Krankenhaus auf, ist irgendwie festgekettet, die Hälfte der Wand vom Krankenhaus fehlt. Und er wundert sich erstmal, die Figur, Wilson heißt sie, macht Sinn vom Titel her, wird gesprochen von Peter Weller, was halt auch super krass ist und für die Atmosphäre beiträgt. Wer ihn nicht kennt, hat damals den originalen Robocop gespielt und spricht und also synchronisiert auch heutzutage viel, spricht unter anderem Batman in The Dark Knight Returns in dem DC Animated Streifen, wo er auch schon wirklich, also er hat so eine richtig schön tiefe, brummige Stimme und das macht er hier halt super, weil er das Ganze dann eben narratiert, während man zockt und eben wie gesagt an diese älteren Points and Clicks angelegt, dass man dann immer wieder so, dann hat man da hinten Raum, da kann man sich dann hin teleportieren, dann steht man da auch schon genau drin und kann da dann unterschiedliche Dinge untersuchen. Denn recht typisch, das ist, ich würde es nicht zwingend als klassisches Horrorspiel bezeichnen, es hat mehr so ein bisschen Thriller-Charakter, da man halt rausfinden muss, was ist hier passiert, wo sind hier alle? Sammelt halt dann Akten, guckt sich Krankheitsgeschichten an, findet recht schnell dann einen der Ärzte, der irgendwie aufgespießt an der Wand ist, dort muss man dann irgendwie da sein Köpfchen erstmal hin und her bewegen, dann am Ende in der rechten Tasche findet man dann zum Beispiel einen Schlüssel, den nutzt man dann, um das Büro von ihm zu öffnen, dort findet man dann ein Buch, das einem Hinweise gibt, was hier passiert sein könnte, wo man als nächstes hin muss. Auf jeden Fall bis dato, bis hier, ich weiß noch nicht, wie weit ich in etwa bin. Ich kann es tatsächlich schlecht einschätzen, da das Spiel gar nicht mal so groß zu sein scheint. Ich aber schon einiges gesehen habe, aber jetzt zum ersten Mal auf einen anderen Charakter getroffen bin, auf eine Dame. Ich glaube, Tessa hieß sie und wird auch von Rosario Dawson gesprochen, die zum Beispiel in allen Marvel-Serien mitspielt, aber auch in 30.000 anderen Dingen. Also sie wird man definitiv kennen. Synchronisiert ja auch super Sin viel. City. Genau, Sin City zum Beispiel noch, Clerks 2. Und mit der versuche ich jetzt gerade aus diesem Krankenhaus abzuhauen. Bis hierhin wirklich sehr gut gemacht. Es ist eher so ein, ja jetzt kein so ein narratives Ding, wie wir als nächstes zukommen. Es ist schon mehr Spiel, aber es ist wirklich sehr viel Geschichte drin und schön mysteriös. Das mag ich ja sehr. Hat immer wieder mal kleinere Rätselelemente, bei denen man dann darauf achten muss, wie man denn weiterkommt, weil man eventuell einen bestimmten Schalter in einer bestimmten Richtung umlegen muss oder so. Horrorelemente, wie gesagt, gibt's kleinere Dinger drin. Ich will nichts vorwegnehmen. Eins davon war dann, ja, also ich würde es eher in Richtung Thriller einordnen. Auf jeden Fall sehr spaßig, wer die Chance hat. Das ist halt sehr schade. Denn es ist ja, ich glaube, ich meine, ich weiß es nicht, aber ich würde mal fast behaupten, es hat eigentlich keiner oder es hat kaum jemand eine Oculus Rift, oder? Das geht ja wirklich alles eher so in Richtung PSVR. Ja, deswegen, ich kenne halt auch dann, ne, wie gesagt, nur halt einen, den habe ich mir jetzt, da konnte ich es mir jetzt leihen und ja.
Auch eine Preisfrage, ne?
Ja, wobei es mittlerweile kostet 450, das Komplettpaket.
Ach so, okay.
Das ist schon recht krass. Ich glaube tatsächlich wegen dem PlayStation VR, weil sie halt merken, oh, da müssen wir was machen, sonst werden, weil ganz ehrlich, es ist ja klar, so, du kriegst bei der PSVR, kriegst du noch 99, du zahlst für die Konsole, was kostet der mittlerweile nur, was heißt nur, aber 199, oder? Kostet eine normale PlayStation 4?
Nee, schon ein bisschen mehr.
Ja.
280 oder so.
280. Ja gut, aber es sind ja trotzdem, dann bist du dann bei 580 und hast da dein komplettes VR-Erlebnis. Das hast du hier ja so nicht. Du brauchst ja trotzdem einen größeren PC, du brauchst eine gute Grafikkarte.
Ja.
Das würde so alles wegfallen. Und ja gut, dementsprechend macht es natürlich Sinn, dass dann recht wenige Leute das leider haben. Trotzdem sollte von unseren Hörern einer das haben und noch nicht wissen, ob Wilson's Heart ja oder nein, ist ein Spiel, was sich definitiv für VR lohnt. Ich finde es sehr schade, dass es so ein krasser Exklusivtitel ist. Es ist immer mal was anderes, ob was für Sony oder Microsoft rauskommt. Aber hier ist so wirklich was plattformgebunden plus Hardware gebunden ist. Und dementsprechend wahrscheinlich so schnell erstmal nicht auf andere, auf andere Spielsysteme kommen wird. Nun gut, aber ihr habt beide, oder wir haben eigentlich alle drei, aber ihr könnt jetzt drüber quatschen. Ich habe jetzt den Mund vorsichtig geredet. What Remains of Edith Finch?
Ja, What Remains of Edith Finch. Mach du mal die Einleitung.
Okay. Meine Einleitung ist für mich, dass ich diese Walking Simulator, wie sie alle heißen, ne? Also die Esther, Everybody's Gone to the Rapture, Gone Home, The Vanishing of Ethan Carter und so, die sind ja mittlerweile ziemlich populär, also relativ populär. Und die fand ich aber immer teilweise ein bisschen anstrengend. Ich fand sie immer so oft langatmig und so weiter. Und deswegen habe ich auch immer gedacht, so What Remains of Edith Finch wäre auch sowas, was ich dann mal, wenn ich richtig Bock drauf habe, spiele. Das schiebe ich so ein bisschen vor mich hin, so ein bisschen weg. Und dann habe ich es dann aber gespielt und war so gepackt, dass ich, also das war so mein Überraschungshit dieses Jahr bisher. Also da war ich so wirklich hin und weg. Und warum das so ist, erzähle ich jetzt, weil das ist ein Storytelling-Meisterwerk. Und zwar erlebst du quasi eine Familiengeschichte. Und diese Familie Finch ist, man könnte meinen, von einem Fluch, leidet unter einem Fluch, der dafür sorgt, dass Familienmitglieder sterben. Also der Tod verfolgt diese Familie. Und in der Rolle von Edith Finch erforscht man die Familiengeschichte, indem man das Gebäude, das Haus, ja, das sehr skurrile Haus der Familie erforscht und mitbekommt, was da überhaupt denn los ist mit der Familie. Weil Edith so gesehen von ihrer Mutter beschützt worden ist, dass ihr nicht verraten wurde, was ihren ganzen Onkels, Tanten und so weiter denn alles zugestoßen ist. Und dieses erlebt man dann als Spieler. Und das hört sich jetzt so ein bisschen sehr anstrengend an, ist es aber überhaupt nicht. Das ist, es fängt langsam an, so man geht in dieses Haus rein, was total skurril ist. Also dieses Haus ist quasi mitten auf einer Insel, das ist glaube ich Orcas Island oder so heißt das. Ja. Und das ist so ganz, ist hochgebaut und jedes Zimmer, jeder Raum ist so ganz verschroben, so ein bisschen Harry Potter mäßig. Es ist alles sehr urig und skurril einfach, ne? Das hat irgendwie eine ganz komische Struktur, dieses Gebäude. Und der Architekt muss, keine Ahnung, betrunken gewesen sein. Und es ist einfach, also so ein Kindheitstraum von mir, dieses Gebäude, weil jeder Raum anders ist und überall gibt's Geheimgänge, überall gibt's versteckte Wege. Und es gibt so viel Abwechslung in diesen Räumen, die ja quasi die Level darstellen. Das ist ganz großartig gemacht, es macht richtig Spaß und du siehst nicht so diese Grafikversatzstücke aus anderen Spielen, wo du weißt, okay, die haben jetzt wieder dieses Buch da stehen, die haben jetzt wieder dieses Regal, was du schon tausendmal gesehen hast, da nochmal reinkopiert, sondern es fühlt sich alles so organisch und in sich stimmig an und dieses Haus, dieses Riesengebäude ist einfach so glaubhaft für mich. Also das hat zwar, ist auch teilweise ein bisschen gruselig und unheimlich und mysteriös, aber irgendwie fand ich es auch schön, darin das alles zu entdecken. Und die Mutter von Edith hat quasi jedes Zimmer, was einem verstorbenen Familienmitglied gehört, verriegelt und versiegelt, vor allem mit so diesem Bauschaum, also wieder bei der Bauschaum-Story. Aber durch die Geheimgänge, das ist quasi, hat so einen kleinen Rätselfaktor, wobei man sagen muss, mich nerven ja immer solche Rätsel, wenn ich nicht weiterkomme. Die Rätsel sind sehr einfach und auch eigentlich nicht der Rede wert. Du wirst also nicht irgendwie frustriert, weil du nicht weiterkommst und du verläufst dich auch nicht, was mir auch immer sehr wichtig ist bei solchen Sachen, sondern es ist schon so ein Weg. Es ist schlauchig in dem Sinne. Und die Besonderheit ist, dass du quasi in die Zimmer der verstorbenen Familienmitglieder kommst und dann quasi erlebst, wie sie gestorben sind. Und das ist sehr kreativ gemacht, weil jedes Familienmitglied ist anders verstorben. Und zum Beispiel gibt es eine 16-Jährige, die gestorben ist, die früher ein Kinderstar war, wo du das quasi ihren Tod erlebst als Comic. Und dann steuerst du quasi im Comic. Und vielmehr, das ist nur ein Beispiel dafür, wie verschieden diese Erlebnisse und Tode sein können. Weil man will nicht zu viel spoilern und deswegen gehe ich nicht weiter ins Detail. Und das ist halt so die Besonderheit von dem Ding.
Entschuldigung, wollte ich trotzdem ganz kurz fragen, ohne dass, ihr müsst ja gar nicht großartig darauf eingehen, auf die Geschichte an sich, aber von welchem Familienmitglied war euer Favorit so? Der Tod.
Der Gregory und der mit der Fischfabrik.
Ja, genau. Das Fischbrüges fand ich ja, ich werde nicht drauf eingehen, keine Sorge, aber ich fand es so gut umgesetzt und so gut inszeniert, dass es ja auch wieder etwas ist, alleine von der Idee und dem Gedanken dahinter, dass das ja auch, denke ich, was ist, was man sehr gut noch in anderen Spielen implementieren könnte, ohne dass sie jetzt diese Tragweite und dieses Tragische haben. Mochte aber auch tatsächlich, was du gerade angesprochen hast, von der Schwester sehr, insbesondere, weil sie ja dann, ja, ich sag mal so, von einem bekannten Film den Soundtrack benutzen, das fand ich super.
Ja. Und mich würde aber vor allem interessieren, was Max dazu sagt, weil der ist ja, glaube ich, der liebt ja auch so die anderen, die ich eben aufgezählt habe, so Gone Home und so, die ich ja nicht immer so geil fand. Deswegen bin ich gespannt, was Max dazu sagt.
Naja, das ist halt, also ich habe mir es auch runtergeladen, weil halt alle irgendwie meinten so, ja, das ist der Shit und so und ich mag ja solche Spiele und gerade wenn man irgendwie in letzter Zeit nicht so viel Zeit hat, dann sind so Spiele, die auch nur so eine sehr überschaubare Dauer haben von 2-3 Stunden und länger geht ja auch Edith Finch einfach nicht. Das finde ich das immer eine ganz, ganz schöne Sache, so, wo man sich einfach mal so fallen lassen kann, weil das sind halt einfach Spiele, wo man, ne, da geht's nicht mehr jetzt um die krassen Skills, sondern die erzählen einfach was Schönes. Deswegen habe ich mich da dann sehr drauf gefreut, wusste aber überhaupt nicht, was mich erwartet und kannte weder die Geschichte noch diesen Aufbau. Ich habe da nur dieses Haus gesehen, wenn man da diesen Hügel runterläuft, war direkt so, wow, was ist das für eine abgefahrene Architektur, wo halt immer irgendwie noch weiter drauf gebaut wurde, bis halt gar nichts mehr geht, bis zum höchsten Spitzchen. Und erlebte irgendwie in zwei Sessions eines der eigensinnigsten Videospielerlebnisse des Jahres. Also so dieses,
Also, ne, die, man kann nicht so viel darüber reden, weil du hast jetzt eigentlich schon alles gesagt, was man dazu sagen kann, ohne jetzt ins Detail zu gehen, dass man jetzt dann anfängt zu spoilern. Aber es gab wirklich emotionale Momente, die sehr, sehr krass waren, wo ich echt dachte so, na hoppla, das ist aber jetzt, habe ich jetzt aber nicht kommen gesehen. Das ist sehr, sehr schön erzählt, das hat tolle Bilder, das ist unfassbar abwechslungsreich gemacht, also direkt am Anfang ist noch eine der unspektakulären Szenen, rollt man dann irgendwann mit dem Haifisch einen Hügel runter, warum werdet ihr sehen? Und da passieren so viele seltsame Sachen und das ist so schön und diese Comic-Geschichte und dann, also wie da Sachen erzählt werden, wie Soundtracks eingesetzt werden und sowas, das ist wirklich, wirklich nochmal ein ganz anderes Level als jetzt zum Beispiel Blackwood Forest oder so. Wie hieß das? Hieß das Blackwood Forest? Dieses, was ich letztens gespielt hatte mit dem, wo es auch um sowas Tragisches ging und sowas. Und das sind ja, ich mag viele von diesen Spielen, die du aufgezählt hast. Aber ich glaube, Edith Finch ist aktuell da schon mein Favorit. So neben Firewatch, was ich halt immer noch, was immer noch die unangefochtene Nummer 1 bei mir ist. Aber Edith Finch ist schon sehr, 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 sehr weit oben. Und sieht ganz, ganz, ist ganz, ganz bezaubert gemacht. Ist wie ein ganz tragisches Märchen zum Spielen.
Ich fand es auch sehr bewegend und fand es auch, ich habe es auf dem PC gespielt, optisch auch sehr hübsch, weil abwechslungsreich und auch einfach mit sehr viel Liebe designt. Also dass jeder Raum, da steckt so viel Leben drin, obwohl gar keine lebende Person da mehr drin ist zu finden. Es ist einfach ganz großartig. Hatte auch teilweise Pipi in den Augen, so muss ich ganz ehrlich zugeben. Also ja. Wie gesagt, hat mich sehr mitgenommen, sehr bewegt. Und ist ganz, ganz, ganz groß. Ist von den Machern von The Unfinished Sworn, was ich damals sehr geschätzt habe als Kunstwerk, weil das ja, ja, da hast du ja quasi eine weiße Fläche gehabt und erst durch deine Farbbälle, die du schießen konntest auf Knopfdruck, aus der Ego-Perspektive gesehen, was in deiner Umgebung überhaupt zu finden ist. Da haben sie sich aber sowas von gesteigert, weil das war quasi nur so ein Kunstwerk in Videospielform und Edith Finch ist halt einfach so ein ganz rundes, würde ich sagen, Meisterwerk, was nur wirklich nur 2 Stunden geht und vielleicht mit dem Preis von 20 Euro vielleicht von manchen als teuer angesehen wird, aber ich hatte so ein tolles Erlebnis, so einmalig, dass ich sage, das hat sich sowas von gelohnt, das ist jeden Cent wert. Und
das lohnt sich ja, glaube ich, ein zweites Mal tatsächlich.
Glaube ich nämlich auch, das wollte ich nämlich gerade sagen. Und es ist auch was absoluten Videospielzweiflern, wenn man es schafft, dass sie sich drauf einlassen und sagen, okay, ich spiele das jetzt mal, das ist in der Ego-Perspektive, nein, du ballerst da nicht, was sie überzeugen kann und wirklich beeindrucken kann und dass sie da am Ende sagen, so, ich wusste nicht, dass dieses Medium sowas für mich übrig hat, also dass es das überhaupt gibt. Und
ja, das ist halt das Problem, was wir, da hatten Tim und ich gestern schon so per Sprachnotizen, Sprachnachrichten uns ausgetauscht, dass das halt generell so ein Problem ist, dass man sehr, sehr schwer Leuten erklären kann, dass halt Videospiele halt auch das sind so und dass man das immer noch Leute trifft, die sagen so, ja, da wird nur geballert. Und man ist so, nee, da wird nicht nur geballert, schon lange nicht mehr wird nur geballert. Und Edith Finch ist halt so, also es gibt halt, es ist halt auch ein Gefühl, das ist halt so ein neues Kunstding für, oder so ein Stilmittel. Das, was da passiert, das kann dir halt auch ein Film oder sowas nicht so vermitteln. Also das ist, also ne, es gibt kein,
guter Punkt.
Also Videospiel schafft jetzt so eine Ebene, eine Erzählstruktur, die zwar gar nicht viel kompliziert, also du musst ja nicht viel machen, du kannst ja nicht sterben, du kannst ja nicht verlieren in Edith Finch so. Aber es ist ein Spiel, das sich eine Erzählstruktur, die es nur in einem Videospiel geben kann. Also das ist einfach, ja. Du musst es zocken, um es zu verstehen und keine Ahnung. Ist ein ganz, ganz toller Titel und für jeden, der für so ein Genre was über hat und ein bisschen Anspruch genießt, der hat mit dem Ding auf jeden Fall mega Spaß.
Aber auch alle anderen sollen es spielen. Weil ich finde, auch Zweifler kann es überzeugen. Also auch sagen, über Walking Simulator gern. War ich auch so ein bisschen so und deswegen bitte trotzdem.
Ich finde Walking Simulator doch eh schon, finde ich schon so eine Beleidigung, ja. An sich, diesen Begriff. Also so, es gibt so, also wie gesagt, so Firewatch oder sowas zu kritisieren, geht einfach nicht. Das sind einfach so tolle Spiele. Mhm. Die haben so viel drauf. Also wenn ich überlege, was Firewatch damals emotional mir ausgelöst hat, so diese Schlusssequenz und sowas, das war alles so krass. Da hat sich so viel getan die letzten Jahre, ist echt schön.
Ging es euch beim Ende von, oder beziehungsweise ging es bei Gone Home, wie auch hier, hatte ich irgendwie die ganze Zeit das Gefühl, dass da noch so ein krasser Plot-Twist mit Aliens oder sowas kommt. Jetzt ganz überzogenes Beispiel, was irgendwie noch, ich weiß nicht, ich habe die ganze Zeit irgendwie darauf gewartet, dass irgendwas noch erklärt wird. Wisst ihr, wie ich das meine? Warum denn quasi? Also es wird ja im Spiel erklärt, aber also jetzt zum Beispiel an Gone Home, weil ich will jetzt hiervon gar nichts vorwegnehmen. Gone Home ist ja ein bisschen älter. Bei Gone Home habe ich die ganze Zeit erwartet, dass der jetzt noch rauskommt. Ja, weil irgendwie die Schwester von ihnen alle umgebracht hatte oder sowas. Oder bin ich da irgendwie mal der Einzige, der so ein krasses, der irgendwie die ganze Zeit hofft, dass da noch irgendwie was ganz Abgefucktes passiert?
Ich war zufrieden, ich war sehr erleichtert, dass da nichts, aber ich würde nicht weiter darüber reden. Ich finde es gerade, da sind wir zu scharf am
Okay, dann lass
uns. Also man sollte vorher am besten so wenig wie möglich drüber wissen, außer halt das diese stimmt, Grundstruktur, ja, die wir gerade erwähnt haben.
Ja.
Okay. Geil.
Ja.
Dann soll es gewesen sein mit Edit. Und dann kommen wir zum letzten Titel, nämlich Fortnite von Gearbox.
Habt jetzt nur ich gespielt oder hattet ihr das auch?
Nee, ich habe das nicht gespielt.
Okay. Ich habe kurz reingeguckt und gemerkt, dass es gar nichts für mich ist.
Okay. Da haben wir in der aktuellen, Ein-Stern-Rezension-Folge haben wir da über eine Rezension, die, glaube ich, Max vorliest, die auch sehr gut war. Wenn du Bock hast, Tim, können wir die hier kurz einspielen. Und den Rest kann man wie immer auf unserem Patreon hören. Fortnite war ich wie Tim oder bin ich eventuell immer noch ein bisschen wie Tim eingestellt. Ich hatte irgendwie, ich weiß nicht, ich bin ja auch dieses Minecraft-Ding ist komplett an mir vorbeigezogen. Ich kann mit diesen irgendwas abbauen, woanders hinzimmern, spielen, gar nichts anfangen. Das liegt eventuell vor allem daran, dass wenn ich ein Videospiel spiele, ich habe viel lieber Geschichte und dass ich viel interagieren kann und viel machen kann und auch manchmal ein bisschen Hektik hinter habe. Ich glaube, das hatte ich schon mal irgendwie bei irgendeinem Spiel darüber so erzählt in die Richtung. Deswegen mag ich das ja gar nicht, irgendwie was abzubauen und dann woanders irgendwas aufzubauen. Habe auch kein bisschen diesen Gedanken von Befriedigung, nur weil ich irgendwo ein schönes Haus hingezimmert habe in irgendeiner dummen virtuellen Welt, die mir im echten Leben rein gar nichts bringt. Dementsprechend Fortnite ging ich ähnlich ran. Es ist irgendwie so eine Mischung aus Tower Defense und was ist eigentlich Minecraft für ein Genre? Wie nennt man dieses Genre? Aufbau?
Crafting?
Wie bitte?
Sandkasten.
Crafting?
Sandkastenaufbauspiel.
Okay, also so ein Sandbox-Ding halt. Und das haben wir bei Fortnite, ist das wirklich diese Mischung. Also man hat immer einen Punkt, den man beschützen muss. Da muss man dann ganz viel Kram rumbauen, vorher eben Bäume abbauen, Steine abbauen, kann auch Häuser, Autos, man kann quasi wirklich alles abbauen, was in der Gegend ist. Da muss man natürlich auch aufpassen, dass man seine eigenen Stützpunkte nicht auseinanderreißt. Danach kann man dann die Materialien dazu benutzen, um Wände, sei es Holzwände, Steinwände, Stahlwände, das ganze Spektrum dann benutzen, um eben diese verschiedenen Knotenpunkte, die man hat, zum Beispiel irgendwie Maschinen, die ein Schutzschild machen können oder andere, die dann stattdessen so einen Laser in den Himmel feuern, um eben im Kampf zu unterstützen. Da muss man seinen Kram rumbauen. Dann kann man sich auch Waffen bauen. Man kann sich halt quasi alles bauen, wie man es eben, ich glaube, das muss ich nicht weiter ausführen, das ist soweit verständlich. Und sobald man dann quasi alles gebaut hat, was man braucht, kann man auf Starten drücken und dann rücken halt von allen Seiten die Feinde an. Man kann, hat dann irgendwo Fallen hingebaut, wie zum Beispiel Stacheln, die aus dem Boden kommen, Elektrizität, die von oben runter geschossen kommt oder auch an den Wänden so Dinger, die Gegner wieder zurückschießen und so ein Kram. Und ballern dann halt auf Welle nach Welle auf die Gegner. Also ein bisschen kann man sich wie so einen Horde-Modus vorstellen. Es kommen immer mehr Gegner und mehr Gegner. Dementsprechend müsst ihr immer mehr bauen und mehr bauen und mehr bauen. Immer stärker werden, neue Materialien finden, um zum Beispiel verschiedene Schemata, also verschiedene Blaupausen hat man dann von Waffen, von neuen Pfeilen, aber auch von neuen Knotenpunkten und so. Also deswegen halt ja Fortnite, weil man eben diese Forts bauen muss, diese Festungen. Und davon findet man dann auch immer mehr und kriegt als Belohnungen auch diesen ganzen Kram. Und tatsächlich war es das am Ende des Tages. Es ist kein Spiel, bei dem man irgendwie in Anführungszeichen großartig durch eine Welt stapft und Abenteuer erlebt. Es gibt so eingestreute Level, da man dann zum Beispiel hier in dem Haus ist jetzt eine bestimmte Blaupause, also rennt mal dahin, auf dem Weg aufpassen, da kommt mal wieder diese Zombie-Viecher, die mich viel zu krass an die Zombies aus Plants vs. Zombies erinnern.
Mhm.
Okay, bin ich nicht der Einzige. Also irgendwas. Das war wirklich mein erster, war so, hä? Haben sie das einfach übernommen? Besonders, die haben teilweise auch dann welche, die dann auch so in Baseball-Uniform sind und Baseball, also hier diese Bälle werfen. Das war dann das, ich weiß nicht, ob das irgendwie, mal schauen, ob da irgendwie, wie heißen sie, PopCap noch darauf aufmerksam wird oder so. Also da die Inspiration kann man da definitiv nicht von der Hand weisen.
Ich finde auch vom Feeling her ist es sehr ähnlich wie Plants vs. Zombies. Es steuert sich nämlich sehr toll.
Stimmt ein bisschen,
ja. Ich mag das sehr, diese Third-Person. Also anders als Minecraft, man kann es zwar auch umschalten, aber nicht in Ego-Perspektive, sondern Third-Person.
Ja.
Und trotzdem sehr toll spielbar. Also das haben die wirklich, also es fühlt sich alles gut an. Also ich finde die Steuerung sehr gelungen und man kommt sofort zurecht mit der Steuerung und es erinnert, wie gesagt, an Plants vs. Zombies total. So ein bisschen Zombie-Modus von Call of Duty in Third-Person mit ein bisschen Minecraft und so. Also da sehe ich viele Parallelen.
Ja. Und ich denke, dementsprechend hat dieses Spiel auch sein Publikum. ich behaupte, ich bin es nicht zwingend. Hab's ein bisschen länger gespielt, als ich es gedacht hätte. Also jetzt schon einige Stunden weggespielt und einiges an Überlebenden gefunden, die man dann später einsetzen kann, um Boni zu erhalten. Da gibt's auch einen Tech-Tree und einen Skill-Tree, der halt dafür sorgt, dass manche Gebäude eine stärkere Verteidigung haben, dass man selber mehr Leben hat. Also alles so ein bisschen zusammengewürfelt. Was mich ein ganz klein bisschen aufstoßen lässt, oder was ich tatsächlich gar nicht mag, ist irgendwie, es ist ein Early-Access-Ding, was sie jetzt schon für Vollpreis raushauen. Und wenn man möchte, kann man, glaube ich, sogar bis zu 200 Euro für diese Founder-Packages ausgeben. Das ist alles okay, machen sehr viele Early-Access-Titel so, dadurch kriegen sie halt die Kohle und können dann weiter da reinstecken. Aber irgendwie, dadurch, dass das jetzt, es ist Epic Games, ne, das ist die, bräuchten in Anführungszeichen, ich weiß, ne, klar.
Ach stimmt, es ist Epic, es ist gar nicht Gearbox, Entschuldigung.
Ach, alles gut. Die nicht im Sinne von, die bräuchten das nicht, klar, wollen die auch Geld haben für die Sachen, die sie machen, aber irgendwie, ich finde, es hat einen etwas bitteren Beigeschmack, das Spiel komplett auf den Markt zu werfen und dann aber, wenn man startet, steht da Early Access. Finde ich komisch. Zudem im Spiel wirst du immer wieder mal so drauf hingewiesen, so, hey, kauf doch ein bisschen Währung, dann kannst du diese Lamas öffnen. Das sind so Pinatas, die zerhaut man, da sind halt Waffen drin und Rüstung und Kleidung und so ein Kram, das Übliche eben. Ja, ich will da gar nicht irgendwie so mit dem Finger drauf zeigen.
Doch, das stimmt schon. Guck mal, gerade wenn du bedenkst, dass es nächstes Jahr schon kostenlos sein wird.
Genau, darauf wollte ich nämlich, das ist da jetzt mein Fazit nehmen. Sorry. Deswegen verstehe ich das nicht so ganz. Das ist, denn so wie ich das sehe, muss man in diesem Spiel nichts kaufen. Also, es ist alles soweit freigeschaltet. Man hat seine Waffen. Klar, du hast da nicht irgendwie so krasse, die krassesten, epischsten Waffen und du hast nicht irgendwie ein total cool aussehendes Kostüm. Aber es ist trotzdem so frei spielbar und zumindest zum jetzigen Zeitpunkt würde ich es auch nicht als in Anführungszeichen vollwertiges Spiel bezeichnen. Aus dem ganz einfachen Grund, es ist am Ende des Tages wirklich dasselbe. Man hat immer wieder seine kleine Festung, die man immer weiter ausbaut pro Level. Dann kommen die Gegner, man knallt die Gegner ab oder die Fallen erledigen das. Und das war es halt einfach. Es ist etwas mit der Zeit monoton. Hat für mich jetzt noch keinen einzigen Inhaltspunkt, bei dem ich sage, und deswegen müsst ihr das spielen, deswegen ist das geil. Denn es macht nichts Neues, ganz ehrlich. Dungeon Defenders 2 meines Erachtens ist ein besseres Tower-Defense-Spiel. Wenn man bauen möchte, dann sucht man sich eher was anderes, denn das ist hier alles sehr krass runtergebrochen. Wie gesagt, hat noch diese RPG-Anleihen, dass man halt so einen riesengroßen Skilltree hat und eben noch verschiedene andere Bonis durch Überlebende und so ein Kram erhält. Aber alles in allem fühlt es sich gerade wie nichts Halbes und nichts Ganzes an, sondern viel eher wie ein Free-to-Play-Titel. Und das ist eigentlich ein bisschen schade, gerade von Epic Games. Ich meines Erachtens nach haben die jetzt schon länger nichts mehr rausgebracht, bei dem man sagen könnte, das muss man haben. Aber na gut, das war Fortnite. Naja.
Gut, das war's mit den Reviews für heute. Wie gesagt, Sommerloch gerade so. Ich bin gespannt, jetzt kommen ja dann so langsam mit der Gamescom auch ein paar neue Sachen mal wieder. Agents of Mayhem kommt. Darauf bin ich ja sehr gespannt, ob das was wird oder nicht. Aber gut. Für die Leute, die keinen Bock haben, Geld auszugeben, haben wir natürlich die wunderbare Kategorie Umsonst, aber geil.
Umsonst, aber geil. Umsonst, aber geil. Umsonst, aber geil. Umsonst, aber geil.
People, hier sind wir wieder bei eurer Lieblingskategorie Umsonst, aber geil. Wir stellen euch monatlich die neuesten Spiele vor, die es kostenlos gibt für eure PlayStation 3, 4, Vita, für die Xbox 360 und die Xbox One. Denn wir wissen, umsonst ist immer noch am geilsten.
Umsonst, aber geil. Umsonst, aber geil.
Na. Und den Anfang, oder beziehungsweise wir machen das jetzt einfach mal zusammen. Ich mache jetzt mal Games with Gold, weil ich tatsächlich den einen Titel, den sie rausgebracht haben, so ein paar Stündchen gespielt habe, und zwar Slime Rancher. Das ist kostenlos erhältlich auf der Xbox vom 1. bis 31. August.
Ganz nett.
Und das ist so ein, ja, es ist irgendwie ganz nett. Also ich habe es noch nicht so ganz begriffen, doch ich habe es schon begriffen. Also man muss halt einfach diese Schleimdinger farmen und muss halt so möglichst viele davon einsammeln und kann dann alles erweitern und sowas. Ist so ein Farming-Spiel mit Ego-Perspektive, macht irgendwie Bock, steuert sich okay,
Für umsonst auf jeden Fall ganz nett, kann man mal reingucken. Ansonsten gibt es noch Trials Fusion, das kommt vom 16. August bis 15. September. Das hatten wir auch schon mal irgendwann, nee, das hatten wir nicht getestet, wir hatten nur dieses 80s-Ding da nochmal getestet, dieses Drung.
Wer heißt ja, Blood Dragon? Ja, genau, Blood Dragon.
Aber Trials Sprint. Trials Fusion, mega, mega gutes Spiel. Sollte man auf jeden Fall auschecken. Wird euch zur Weißglut bringen, aber macht auch sehr, sehr viel Spaß. Bayonetta gibt's für die Xbox 360 vom 1. bis 15. August. Haben wir letztens drüber geredet, als die PC-Version kam. Ist ein sehr, sehr schönes Spiel, was man auf jeden Fall auschecken sollte. Und Red Faction Armageddon gibt's vom 16. bis 31. August für die Xbox 360 beziehungsweise für die Xbox One. Und das ist... geschnittene Version, das ist okay, das ist scheißegal. Also das ist so ein Spiel, das hat man oder man hat es halt nicht. Ich finde es total egal. Naja, was gibt's auf der PlayZ?
Da haben wir einmal Just Cause 3 auf der PS4. Ein echt gutes Spiel, wenn auch, glaube ich, nicht das, was sich die Entwickler erhofft haben und was sich die Fans erhofft haben. Lohnt sich aber trotzdem. Gerade für umsonst ist es auf jeden Fall noch geiler. Und Assassin's Creed Freedom City, hieß es nicht Freedom Cry?
Oh.
Freedom Cry hieß es, wo du Adevale oder wie heißt der noch?
Adevale, ja, stimmt.
Genau, den dunkelhäutigen Kumpan von, wie hieß der denn, Edward?
Ja, stimmt,
Edward. Aus Black Flag. Nette Dreingabe von Black Flag. That's You für die PS4. Das ist ja dieses neue, wie heißt das denn, Link? Irgendwie PS4
Link ist richtig, ja, da muss man ein Handy dazu benutzen kannst, ja.
Genau, du benutzt quasi dein Smartphone. Und das hatte ich letztens mit ein paar Freunden da, mein Cousin war zu Besuch. Das war mega geil. Also, ich könnte es mir noch besser vorstellen, das Spiel. Aber es ist halt so, dass du quasi, dass jeder Spieler einfach sein eigenes Smartphone in der Hand hat, dank der Gratis-App. Und die müssen alle im gleichen Netzwerk sein wie die PlayStation. Und dann können alle quasi nur auf ihr Handy gucken. Und dann wird da auf Bildern gemalt. Dann muss man Fotos machen von dem anderen. Dann muss man wetten, wie gut man den anderen einschätzen kann und so.
Das gab's doch schon mal in diese Jackboxen, heißt die doch, oder?
Richtig. Aber das ist nochmal in besser, finde ich. Ich finde es sehr geil. Also ich habe es letztens schon Oleg empfohlen. That's You unbedingt mal ausprobieren. Ist ja jetzt auch gerade umsonst. Und geil. Super Motherload gibt's dann für die PS3. Und genau wie Snakeball sind das so Spiele, die sind vernachlässigbar, aber trotzdem ganz nett. Und Downwell für die PS Vita gibt's aber auch, ist auch auf der PS4 spielbar. Da fällt man quasi die ganze Zeit runter, so in der 2D-Ansicht. Bisschen Jump'n'Run-mäßig. Und durch Ballern wirst du quasi in der Luft gehalten. Eigentlich ganz witzig, die Idee.
Das ist die Karriere vom Fettspieler, oder was?
Da haut der Max auch einen raus. Und Level 22 sagt mir gar nichts. Habe ich gar nicht gefunden in der Downloadliste. Oder ich habe es jetzt gerade nicht im Kopf, was das war.
Keine Ahnung, ich auch nicht. So ist auch, ich glaube, ne?
Ist umsonst.
Also wird jetzt keiner irgendwie, was, das Rumble Pack wusste nicht, was das ist. Und wenn doch, dann bist du ein Hurensohn. Ich würde sagen, damit schließen wir ab. Es war wie immer eine Freude, ein inneres Blumenpflücken. Und wir sagen, bis zum nächsten Mal.
Bis bald. Tschüss.
Tschüss.
Ezio Collection ist da tatsächlich keine Ausnahme. Heißen Karte ist aber nur, die Grafik ist ein bisschen besser geworden. Man hat jetzt mehr und bessere Lichteffekte. Dann die Draw Distance, also wie weit man schauen kann, wurde erhöht.